und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Science Podcasts. Es ist die Osterausgabe jetzt. Das heißt, für manche unter euch ist das ein Ostertrainingsblock. Viele haben gesagt, dass sie einerseits die Leute, die sich mit Online-Plänen auf ein Ziel vorbereiten, aber auch unsere Athleten, dass sie sich ganz gerne den Osterblock als Mini-Trainingslager at home eintragen wollen.
Hast du jetzt einfach mal hier so in den Raum gestellt, dass es...
Du kommst von einem, ne? Du hast jetzt keinen Bock wahrscheinlich, oder? Willst du auch nochmal Umfänge machen?
Nee, einen Osterblock brauche ich nicht. Hallo erstmal, morgen Flandern, erster wichtiger Terminhinweis für alle Leute, die den Podcast direkt hören, wenn er rauskommt. Ja, Osterblock, bei dem Wetter, Samstag, Sonntag sieht gut aus in Köln, aber Freitag, also morgen, sieht nicht so geil aus, muss ich sagen. Und da muss ich mit meinem Coach nochmal verhandeln, ob ich diese 4 Stunden da wirklich fahren muss. Aber das können wir ja nachgelagert machen nach dem Podcast hier, weil sonst würde das sicherlich hier noch den Rahmen sprengen, wenn wir über mein Training diskutieren.
Das ist ja auch ein guter Folgeninhalt,
Top-Aufnahme, so einfach mal 45 Minuten, Lennart zweifelt das Training des Coaches an und der Coach sagt dem Junge, du hast keine Ahnung, du machst jetzt das, was ich dir sage.
Und die Zuhörer müssen einfach so ein Gespräch dann lauschen, was da so irgendwie stattfindet.
So ein bisschen unangenehm auch.
So, wenn du so als eigentlich nicht Beteiligter so eine Diskussion, wie früher bei deinen Eltern oder sowas, wenn die so streiten, du sitzt dann so neben und denkst,
oder eigentlich weggehen willst.
Ja, so, gehe ich jetzt weg? Ist das jetzt komisch?
Ja, aber Flandern-Rundfahrt, Top-Thema zum Einstieg, ist ein bisschen langweiliger geworden.
Ja.
Dank Dwarsdorf Flandern.
Ja, der kleine Leg-Opener am Mittwoch vor dem großen Sonntag für die Runde von Flandern endete.
Scheiße ist das.
Endete scheiße, ja. Wen haben wir alles raus? Wir haben verloren. Also anders, Hintergrund. So, es gab einen Sturz bei Kilometer, ich glaube 40.
Ich sag dir, wer raus ist, der Kanarienberg ist rausgeflogen. Wirklich. Diese Anfahrt über die betonierte Bundesstraße bleibt drin, aber da es danach in den Kanarienberg geht, ballern die da halt immer wieder die Geisteskranken runter und deswegen hat Flanders Classics gesagt, dass sie den Anstieg nicht mehr benutzen werden.
Okay.
Weil da eigentlich immer irgendwas auf der fetten Straße passiert und der hat jetzt DNS für die nächsten Flanders Classics
Rennen. Okay. Also schieben wir die Schuld an den Kanarienberg oder?
Ja, das ist ein bisschen strange, weil da waren irgendwie nur noch so 30 Leute in einer Gruppe und ich weiß nicht, ob es eine bessere Kameraperspektive gibt, als die ich hatte aus dem Helikopter. Das ist die einzige, die ich gesehen habe. Ja, genau. Ich kann nicht wirklich erkennen, was da passiert. Aber ich glaube, Wout van Aert fliegt als allererstes auf die Fresse. So sieht er auch am Ende aus. Mhm. Und da wird dann, das sieht ganz merkwürdig aus, am Ende, du fährst so ein Peloton, auf einmal passiert da was und ganz hinten kommt so ein gelber Punkt rausgeflogen.
Ja.
Und du denkst so, wo kommt der denn her?
Weil er, wie du schon sagst, zuerst stürzt, ist er der Erste, der liegt und alle anderen drüber sind quasi von oben in der Helikopterperspektive vor dem Erstgestürzten. Und dann,
wie du schon sagst, kommt ausgespuckt. Dann liegt da so ein halb zerschredderter gelber Typ auf der Straße. Und der sah auch übel aus, also der ganze Rücken auf. Das ist natürlich das Harmloseste, sogar, was ihm passiert ist. Schlüsselbeinbruch, mehrere Rippen gebrochen, also der ist definitiv für Roubaix raus, für Flandern raus. Mats Pedersen, großes Fragezeichen aktuell. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was er hat. Stuyven ist raus.
Ja.
Niggemeier. Auch ein Schlüsselbein gebrochen, Stuyven.
Ja.
Niggemeier, keine Ahnung. Weiß nicht, ob er raus ist oder nicht. Also die Stuyven und Van Aert waren die einzigen beiden, zumindest als ich das letzte Mal geguckt habe, bei Pro Cycling Stats, wo das Rennprogramm geupdatet wurde. Das steht ja da immer so drin. Oh, Wout van Aert, jetzt gerade Update, minus Giro d'Italia.
Oh. Ja, okay, also dann doch ein bisschen länger. Krass.
Ja, dann kann Pogacar doch den Giro gewinnen.
War das anzuzweifeln?
Ja, also super schade, weil ich fand es halt vorher, wenn wir jetzt noch ein bisschen zurückgehen, richtig geil, I3-Preis. War ein richtig cooles Rennen, Van der Poel gegen Van Aert. Da hätte ich mich schon gefreut.
Ja, das war ziemlich, ziemlich nice. Du hast recht. Also es wirkt schon so, beide Giganten, Top-Giganten für das Rennen am Sonntag, sind in Top-Shape und auch am Sonntag
generell. Plus Lidl Track halt.
Genau, ich wollte
halt
sagen.
So kollektiv, genau. Was sehr viele, sehr starke Fahrer mit sich bringt.
Ich wollte gerade mit reinschmeißen. Plus Sonntag, Gen Wevegem mit natürlich Mats Pedersen, aber nicht nur er alleine, sondern das Team, wie es das rausgefahren hat. Also was für dich Jasper Stuyven, Mats Pedersen, Alex Kirsch, was die auf den Klassikern gerade da fabrizieren. Super, super stark, wie sie da agieren. Ja, leider jetzt ziemlich stark gebeutelt, das ganze Fahrerfeld. Vielleicht kommt da irgendwie so ein Underdog, aber ich sehe es nicht.
Ich frage mich jetzt halt, was passiert, ne?
Ja.
Der Outstanding Favorite ist jetzt Mathieu van der Poel.
Ja. Das heißt aber auch, er muss agieren und reagieren. Also sie müssen halt schon irgendwo das Playbook dann irgendwie auch in die Hand nehmen und spielen, ne?
Ich habe das Gefühl, das ist gar nicht so sicher, wie man jetzt denkt. Mhm. Wenn Van der Poel wieder sein typisches, ah ja, ich chill jetzt am Anfang mal ein bisschen zu viel, ah, mhm. ich bin noch 10 Kilometern abgehängt, dann kannst du schon mal 2 Teamkollegen wieder aufrauchen, den ranzufahren. Dann geht der nochmal pinkeln irgendwann zu einer blöden Stelle und die fahren schon wieder vorne los, dann kannst du wieder 2 aufrauchen. Also, der ist manchmal auch ein bisschen.
Da muss als Rotorf auch ein bisschen im Auto verrückt werden, oder? Ja, ja. Schön, dass du das kannst. Aber
gut, dass der Jasper-Desaster jetzt nicht mehr so ein Desaster ist, aber jetzt machst du hier die ganze Scheiße. Ja. Michel.
Das ist echt so. Dann sitzt du dann da schön, Mathieu, dass du das kannst, mit 7 Mal ans Feld wieder ranfahren. Aber wir haben gerade 4 Leute verloren, deswegen. Genau. Die sind hier gerade DNF.
Top. Ja, so. Ich bin gespannt, was da passiert. Wird sicherlich ein cooles Rennen. Aber ich vermute am Ende, dass er doch losmarschiert. Was krass wäre, wenn Wismar Liesebike jetzt noch was aus dem Ärmel zaubert. Und da
ja.
ist mir noch was aufgefallen. Wie, jetzt trete ich dem armen Herrn zu nahe, wie scheiße fährt aktuell Dylan van Baarle eigentlich?
Okay, ja.
Seit der bei Wismar ist.
Ist mir nicht aufgefallen, aber vielleicht gerade deswegen.
Ja, hat Nieuwsblad gewonnen als allererstes Rennen fürs Team.
Ja.
Und seitdem passiert da nicht mehr viel, würde ich mal sagen. Ist die Tour sicherlich, das kann ich jetzt gar nicht so rekapitulieren, der da ist sicherlich schon, als starker Helfer ja. dabei gewesen. Aber so dieses Jahr, Omloop 34., Kürne 47., dann Tirreno, nur im Zeitfahren unter die ersten 100 gefahren, alle anderen Tage sicherlich gearbeitet, aber ja. 149, 164, 146, 124, 124, 123. Der Typ ist eine krasse Maschine. Der ist bei Ineos extrem schnell berghoch gefahren, der hat Roubaix gewonnen, jetzt wird der 88. beim E3-Preis. Der scheint irgendwie nicht so gut Fuß zu fassen in dem Team.
Erfrischend, auch mal so zu hören.
Erfrischend ist auch mal die andere Richtung zu sehen. Aber ja, ich glaube irgendwie, wahrscheinlich haut der jetzt da noch einen raus bei Flandern und gewinnt das Ding. Oder Wismar Liesebike gewinnt gerade dann Flandern, wenn das halt irgendwie niemand dran denkt.
Ja,
ohne ihren Chef.
Trotz Chef, der am Mittwoch gestürzt hatte, ist, gewinnt trotzdem, ja, muss man sagen, Wismar Liesebike Doppel, also Frauen und Herren, aber jetzt nehmen wir mal Herren, gewinnt Matteo Jorgensen, der auch in Top-Shape ist und der natürlich als, wir haben ja schon diskutiert, als schwerer, Anführungsstrichen schwerer Bergfahrer mit seinen 69 Kilo, die er jetzt bei ProCycling jetzt angegeben hat, vielleicht 70, keine Ahnung, bei 1,90 Meter ist er großer Fahrer. Ja, auch vor allem einfach viel absolute
1,90
Meter. 1,90 Meter, absolute Leistungsfähigkeit mitbringt. Und das natürlich dann nicht nur am Anstieg oder auch auf der flachen, auf dem ja, Pflaster auch dann wahrscheinlich dann gut, die ihm nach vorne bringt.
Ja, bin gespannt. Was die Jungs da machen. Ich fand, das war so ein bisschen aber auch, Van Aert legt die Bombe, schießt das halbe Feld ab und am Ende bleiben halt noch ein paar Wismar Liesebike Jungs vorne. Ich hab's nicht komplett gesehen, aber was ist denn damit, also Betiol sah ziemlich gut aus.
Der hat gekrampft.
Krass attackiert. Ja, der ist da vorne rausgestrahlt ja. und hat dann einen Krampf gekriegt,
ja.
oder?
Ja. Da hatte der, hatte ich eine Zusammenfassung in den Highlights auch gesehen, wie sie erst Betty abfeiern, dann denken genau. an Defekt und dann, ah nee, er hat einfach nur einen Krampf.
Auf und dann Pflaster. Ist der, ich habe mir nämlich nur gesehen, also als ich aufgehört habe zu gucken, habe ich auf Twitter dann noch gesehen, Betty Oll, krasser Sacke Nockereberg. Und dann schrieb nur einer, der sieht richtig gut aus. Dann gucke ich im Ergebnis und denke so, wo ist der Typ gelandet? Dann habe ich gedacht, der ist auf die Fresse geflogen, der ist irgendwie, keine Ahnung, 47 ist oder sowas geworden mit 5 Minuten Rückstand. Wo du denkst so, Moment mal, irgendwie mein letzter Stand war, dass der Typ aussah wie der sichere Sieger.
Mhm. Ja. Der stand aber auch so schnell, von der Helikopterperspektive hatten sie gefilmt, der war so schnell langsamer geworden wie Wout van Aert im Sturz selbst. Also ja. wirklich von Vollspeed auf gar nichts, streckt so ein Bein raus, konntest du genau sehen, dass er da jetzt richtig lange an diesem Krampf arbeitet und nicht mehr vorwärts kommt.
Nicht mehr wieder zurückkommt.
Ja.
Der krass ist, auch wieder Elfter geworden. Ich habe schon mal über ihn gesprochen, glaube ich. Franzose, Pierre Gutierrez, Jahrgang 2003. Den auch im Contract hier dieses Jahr. Also da sollte man an Stelle von Decathlon Age Desert jetzt mal hinne machen und dem Typen einen mehrjährigen Vertrag geben, weil er war schon Elfter beim Omloop und ist noch mehrere Top-10-Platzierungen gefahren. Mhm. Den sollte man sich auf jeden Fall merken. Der scheint ein guter Klassikerfahrer zu werden. Und ja, ich hoffe mal, dass wir am Wochenende dann nicht so viele Stürze sehen, die noch mehr Favoriten rausnehmen. Stell dir vor, Van der Poel stürzt. Das Rennen halt wieder so komplett offen. Dann fehlen all diese geisteskranken Rumstrahler in dem Rennen. Auf einmal kein Poggi, kein Van Aert, kein Van der Poel.
Ja, aber das könnte halt dazu führen, dass die zweite Reihe mit einem Abrahamsen, mit einem Küng am Mittwoch jetzt, dass solche...
Du zählst den Abrahamsen jetzt schon so zur zweiten Reihe der Favoriten.
Ganz ehrlich,
der ist aus der Ausreißergruppe übrig geblieben.
Ich weiß, aber Abrahamsen ist auch einer der Jungs seit 2 Jahren, die so, das sind doch solche Leute, die so flanern auf einmal vorne mit rumfahren. Weißt du, in so einer 5-Mann-Gruppe relativ lange dann irgendwie vorne mit dabei und dann eventuell, weil das Szenario ist ja folgende, stell dir vor, wirklich Van der Poel vielleicht wirklich stürzt oder hat einen Defekt oder es lohnt sich nicht, dass das Team jetzt von vorne das Ding in die Hand nimmt. So, es ist ein bisschen offener. Also viele Teams sind da ein bisschen offener. Du hast nicht das eine Team, was es dann irgendwie regeln muss.
Es ist ein komplett anderes Rennen.
Und dann sehe ich schon solche Jungs auf einmal dann irgendwie vielleicht vorne rumeiern.
Also sobald Van der Poel stürzt, würde ich in die Gruppe gehen. Weil dann will keiner mehr Verantwortung übernehmen.
Ja.
Alle wissen nicht mehr, was sie tun sollen, weil normal ist klar, Alpecin muss das Ding da von vorne fahren oder kontrollieren. Und da würde ich sagen, okay, jetzt ist hier so ein Power-Vakuum. Übrigens, ganz wichtige Info.
Power-Vakuum, hast du gerade gesagt. Ja. Stark.
Joshua Charling fährt sein erstes Top-10-Ergebnis auf einem Straßenfahrrad in einem UCI-Rennen ein.
Hattest du nicht gesagt?
Ich hatte das hier gesagt.
Ja, aber hast du nicht mal gesagt, dass er auch so in der Lage wäre, 100 oder 80 Kilometer Zeitfahren mit über 400 Watt zu fahren?
Ja, der ist in England, haben die ja diese was ist das? Irgendwie Tuesday oder Thursday TTs oder Wednesday TTs?
Manchmal 10 Meilen und manchmal halt richtig lang.
Und da ist er letztes Jahr irgendwie so ein 50 Meilen TT gefahren. Das sind dann 80 Kilometer. Und Geraint Thomas hat im Podcast mal gesagt, was der da getreten hat. Das war eine abartig hohe Zahl. Also krasse Maschine, wissen wir sowieso. Ist ja auch nicht umsonst Europameister im Zeitfahren aktuell. Aber der ist ja, hatte ich ja auch schon mal gesagt, er ist noch nie in einem Elitefeld irgendwie Top 10 gefahren in einem Straßenrennen. Ich sehe gerade, er ist allerdings, das Ergebnis ist glaube ich auch nachgetragen worden, GP Bob Jungels schon mal Dritter geworden. Aber es ist lange, lange her. Auf jeden Fall bei den Männern hat er es immer geschafft, Zeitfahren zu gewinnen, aber er ist noch nie Top 10 gefahren. Mhm. Und jetzt ist das erste Mal passiert.
Interessant, ne? Gerade solche Rennen wie Dwarsdorf oder halt vielleicht generell so Klassiker, die einfach davon ja auch irgendwo zehren, dass halt Fahrer
positionieren
und aber auch dauerhaft Standgas draufbringen. Also dauerhaft halt fahren können. Und wenn er halt 50 Meilen mit über 400 Watt fahren kann, muss man eigentlich denken, du kannst dich ja irgendwo in diese Position reinbringen, dass du da drin bist, aber
du musst halt im Prinzip an seiner Stelle, und das haben sie jetzt auch da so ein bisschen gemacht, musst halt einfach nur losfahren von vorne.
Ja, ja.
Und wenn du vorne bist, dann fahr halt einfach los und dann kreierst du schon ein Feld, was klein genug ist, in dem du dich auf einmal besser bewegen kannst und dann positionierst du dich wieder besser. Das ist ja so ein Kreislauf nach oben. Und das haben sie auch gemacht, sie sind recht offensiv gefahren, auch mit Sheffield und Ben Turner.
Ja. Das Isaac Del Toro Phänomen. Wir haben ja unterstellt, dass er nicht so gut vielleicht Feld fahren kann und dann deswegen im Anstieg dann nach vorne eiern kann.
Ist gut möglich. Von den ganzen, ich mache eine Überleitung, von den ganzen wichtigen Klassikern im Profi-Radsport
zum
großen Klassiker
Opening Weekend des NRWs. NRW, der NRW-Rundstreckenserie.
Ich war ja nicht da. Kannst du mir jetzt mal erzählen, wie es für dich war?
Es war, um es mit einem Satz zu sagen, erstmal das zweitwindigste Rennen in meinem Leben, was ich hatte. Also ich bin da irgendwo gefahren in Holland, das war nochmal ein bisschen windiger, aber das war wirklich abartig, was ich da erlebt hatte, was viele Fahrer erlebt hatten. Das war schon ein bisschen surreal und auch schon teilweise witzig. War, was ist das für ein Rundkurs, 2, irgendwas Kilometer, 3 Kilometer Rundkurs und du hast halt eine lange Hauptstraße, wirklich Blockgegenwind gehabt. Du hast schon gesagt, du hast Videomaterial gesehen, wo du irgendwie dachtest, ob alle da rumchillen würden, weil von außen sieht es lächerlich aus.
Ein Zusatz, der Kurs ist ja auch geändert worden.
Ja.
Und ich bin den noch nicht gefahren, der ist ja letztes Jahr erst erste Mal, glaube ich, in der Version gefahren worden. Und wenn der nicht geändert worden wäre, wäre der, glaube ich, noch räudiger gewesen.
Ja, das wäre noch schlimmer
gewesen. Weil dann hast du auf diesem Feldweg nämlich nur noch 2 Fahrerbreiten Platz, um irgendwie in Windschatten zu kommen, wenn der Wind von der Seite kommt. Jetzt hatte man zumindest eine ganze zweispurige Straße in der Theorie, wenn du nicht auf die Kante gesetzt wirst.
Ja, es hat auch gereicht, du musstest nicht proaktiv auf der Kante fahren. Ich habe schon gesagt, ich bin Amateur dieses Jahr. Und es war, dass wir nach 2 Runden, 3 Runden schon eine 6-Mann-Spitzengruppe hatten und das nicht, weil sie initiiert wurde, sondern weil sie automatisch entstand. Ja. Ich bin vorne, habe mich relativ weit nach vorne orientiert, relativ am Anfang, weil ich wusste, was passieren wird. Bin am Gegenwind von, wirklich Windschatten nach vorne gejumpt. Und weil ich wusste, es gab einen leichten Hügel, so Kreisverkehr rechts weg. Und dann hast du einfach wirklich extrem starke Seitenwindkante. Und was dafür sorgte, dass, auch wenn du nicht drauf fährst, trotzdem das ganze Ding auseinanderfetzt, weil sobald nur einer ein bisschen weiter rechts fährt und schnell fährt, sind alle auf der Kante. Und so war es dann auch, dass dann halt innerhalb von 2 Runden das ganze Ding auseinanderflog. Ich dann aber nicht so wirklich in der Lage war, das vorne zu halten, aber hat mega Bock gemacht und war sehr, sehr spannend zu sehen. Was man auch aber gemerkt hatte, nochmal zur Effizienz und von der Herangehensweise, wie effizient man auf der Windkante fahren könnte. Wir hatten dann diese Situation, 2 super starke Fahrer, Jan Kuhn und der spätere Sieger, ich habe leider gerade seinen Namen vergessen.
Aweiler kommt er, glaube ich.
Ja, liebe Grüße, falls du zuhörst. Sind vorne zu 2 rausgefahren, die waren auch einfach die weitaus stärksten Fahrer, muss man einfach sagen. Und dahinter war dann so eine 4-5-Mann-Gruppe. Und wir konnten sie halt relativ lange immer wieder sehen. Irgendwann war klar, okay, die müssen richtig ackern, wenn die jetzt nicht stark genug sind, holen wir die wieder ein. Und unser Feld, was wir hatten, es war einfach extrem unkoordiniert. Es war nicht mal so, dass wir schlechte Fahrer hatten. Wir hatten auch nicht Superfahrer, wir hatten einfach nur ein unkoordiniertes Fahrerfeld. Und dann gab es dann Situationen, wirklich ganz klassisch, wie man es von mir aus den Eurosport-Lehrvideos kennt, die Windkante von oben gefilmt, so aufreihen, seitlich nebeneinander, gegen den Wind rauswechseln. Ganz normale Tempoerhöhung sorgt schon dafür, dass das Ganze so einen Fahrt aufnimmt, dass du weitaus schneller bist als die 5 da vorne. Und ich habe mich während des Rennens auch mehrfach, tut mir leid, weil es auch manche gesehen haben, aufgeregt, aber so ein bisschen über alle irgendwie, weil es zig Fahrer gab, die waren zu ambitioniert, die hatten Bock und sind dann statt einfach eine ganz normale Kreisel vorne durchgefahren, ruckartig in die Führung gegangen, weil sie so ein bisschen diesen Drive hatten, okay, jetzt bin ich dran mit der Führung und los. Und statt einfach mit, ich habe es ausprobiert, 270, 280 Watt reichte aus, um eine super Geschwindigkeit aufzubauen, dann sind die mit 400 Watt losgestrahlt, der Nächste hält das Hinterrad nicht, der fährt dann quasi genau die Führung wie der Vordere, weil der...
Oder der Typ, der gerade rausgewechselt ist, denkt sich so, ja, vielen Dank, weil der hat gerade seinen Effort geleistet, ist todesgrau, fällt halt schnell aus der Reihe zurück, kriegt nicht sofort den Windschatten und fällt hinten wieder raus.
Genau.
Dann ist der eine Typ von vorne gefahren, hat noch 2 am Hinterrad, guckt sich wahrscheinlich um, denkt sich so, ah, jetzt ist die Gruppe auseinandergeflogen, aber alleine will ich auch nicht weiterfahren.
Richtig, und das war wirklich, in 20 Runden hatten wir es, glaube ich, so 17 Mal. Und es war so, dass ich halt, waren 15 Mal, bei ein paar Mal habe ich es ein bisschen angeleitet, habe gesagt, komm hier langsamer und habe auch die vor mir angeschrien, mach ruhiger, wir sind schneller, wenn du langsamer fährst. Und als wir dann 2 Runden hatten, wo es wirklich sauber durchlief, ja, ich glaube, ihr konntet zusehen, wie der Vorsprung geschmolzen ist. Wir hatten bestimmt 15 Sekunden in einer Runde gut gefahren, also ein Gerade, nur weil das Ding halt sauber durchlief. Und dann hast du wieder jemanden, der statt ganz links, Wind kam von links nach rechts rüber, statt ganz links zu fahren, fuhr er auf Mitte oder ganz rechts rüber und alle waren auf der Kante. Alle fuhren mit 380, 400 auf der Kante. Durch den Ziehharmonika-Effekt bist du ja hinten noch in der Situation, dass du quasi doppelte Kante fährst. Du hast den Ziehharmonika-Effekt und die Kante.
Schön, wenn das passiert, ne?
Ey,
weißt du, was noch schöner ist?
Ja.
Wenn das in Steinfurt auf der Kante von deinem Teamkollegen initiiert wird, wenn man hinten also auf dem letzten Zipfel hängt mit 5 Fahrern oder sowas und der Typ nimmt das ganze Team auf die Kante und dann scheißt er noch aus der Reihe ab. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber jeder aus unserem Team weiß, wer gemeint ist.
Ey, du machst halt teilweise Damage, den du gar nicht weißt, den du vorne gar nicht einschätzen kannst. Genau die gleiche Situation, weil mittlerweile habe ich da mehr mal auch gelernt und verstanden, wie diese Dynamik hier auch funktioniert. Nicht mal das Reagieren, so, oh krass, alle so schnell unterwegs. Als wir die Gruppe initiiert hatten, die sich da von alleine bildete, vorne diesen ersten 6, wir sind nicht schnell gefahren und ich wusste aber, hinten sind alle Anschlag. Ich habe mich umgedreht, ich war vorne mit 300 Watt gefahren und hinten konntest du sehen, das ganze Ding fliegt auseinander, weil es sich aufreihte aus der ersten Runde auf dieser Windkante, das erste Loch entstand, niemand fuhr nicht vorbei, das Loch riss auf und danach bist du schon weg.
Ja.
Also das war nochmal sehr eindrucksvoll zu sehen. Naja, turns out, wir haben die eine Gruppe geholt, dann kamen noch 2 andere Fahrer, die weggefahren sind. Ich glorreich mal ausprobiert, auf einen Sprint zu fahren, weil ich dachte, vielleicht machst du mal nicht die Beine kaputt im Finale.
Also mit 2 sind vorne durchgekommen.
2 sind vorne durchgekommen, genau. Dann kamen nochmal 2 Fahrer und nochmal sie verstückelt. Also es war komplett random.
Noch eine Gruppe und noch eine Gruppe.
Ja, am Ende, also waren glaube ich die 2, dann 3 Runden vor Schluss sind noch 2 gegangen und irgendwie gab es dann nicht genug Drive, dass wir die einholen. Ich dachte mir, ich frittiere jetzt mal nicht meine Beine, weil alleine weiß ich auch, komme ich da nicht hin. Wenn du dann halt von vorne fährst, dann fährst du für alle. Auch schwierig, wenn du halt alleine bist in der Situation. Ja, und dann halt in der Zielgeraden glorreich losgesprintet. Ich meine, du kennst Dürnbergen Zielgerade, das ist lang. Nicht kurz, das ist lang, genau. Die 90-Grad-Kurve nochmal komplett Volley genommen, das hat gut funktioniert und dann aufgestanden, losgesprintet und hab dann Krämpfe bekommen, wie es halt sein muss. Und dann die letzten 150 mit so einem Halbkrampf da rumgeault. Naja, Platz 9.
Ja, immerhin Top 10. Jetzt hast du noch ein paar Rennen vor dir. Bist du, ja, weißt du, du musst jetzt halt liefern, ne? Ich will es nicht, ich will keinen Druck, aber wenn du jetzt, also du musst ja jetzt liefern, weil wenn du dann aufsteigst, wird es auf jeden Fall schwieriger mit dem Sieg. Da musst du wieder taktisch mit Auge absteigen.
Also ich habe mein Frühjahr und mein Herbst.
Genau, also Frühjahr und Herbst das sind die beiden Chancen. Aber wo wir hier gerade schon von absoluter Fehlplanung des BDR sprechen, nämlich mit dem Abschiedssystem, was aus meiner Sicht immer noch eine absolute Katastrophe ist und habe ich so zwei Punkte mitgebracht. Ich habe zum einmal einen Podcast gehört, den Tourfunk-Podcast, den ich ab und an mal höre. Wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Es ist eine schon etwas ältere Folge, also so, ich glaube, 2-3 Monate alt, mit Rudolf Scharping.
Okay.
Er ist jetzt seit 19 Jahren BDR-Präsident.
Ja.
Und in der Folge danach beginnen sie auch, dass sie negatives Feedback über die Folge bekommen haben.
Okay.
Und jede Menge Leute sich aufgeregt haben über Rudolf Scharping. Und auch ich dachte mir, ja, cool, der Mann bewegt hier bestimmt gar nichts.
Okay, was ist passiert?
Du musst mir jetzt bei der Aussprache helfen. Der Moritz Kastzalet.
Oh Gott.
Der ARD, der auch die Doku bei Jan Ullrich, glaube ich, gemacht hat.
Ja.
Also cooler Typ, hat er gut gemacht, auch den Podcast macht er gut, ist da der Interviewpartner er interviewt Rudolf Scharping, stellt, ich finde, man merkt von Anfang bis Ende, dass der Typ mega angepisst ist und Rudolf Scharping halt die ganze Zeit die ganze Zeit so diese geilen Fragen stellt, die halt auch jeder gerne mal Rudolf Scharping stellen würde und sehr kritische Fragen.
Mhm.
Und die Dynamik ist eigentlich relativ witzig, weil man merkt, auf der anderen Seite hat man da einen Politiker, der sehr, sehr gut darin ist, halt alles abzuwehren und zu umschiffen und Co. Und dann den Journalisten, der viele kritische Fragen stellt. Also es ist eine ganz interessante Gesprächsdynamik, finde ich. Und er stellt halt die richtigen Fragen dahingehend, also er fragt ihn auch, ob er Bilanz zieht. Und das Schlimme ist, er umschifft das Ganze halt so ein bisschen. Er lässt überhaupt nicht wirklich zu sagen, yo, ich habe einige Dinge falsch gemacht oder es ist gar nicht selbstkritisch. Es ist alles so, ja, im Rahmen meiner Möglichkeiten bin ich aber sehr zufrieden.
Das ist auch eine sehr dünne Aussage,
es ist
oder?
Eine sehr dünne Aussage alles. Und ganz viele Punkte werden da auch angesprochen. Zum Beispiel auch, wie es sein kann, dass wir immer noch den gleichen Leistungssportdirektor haben nach dem Skandal in Tokio. Und da eiert er auch rum. Und dieses ganze Thema BDR und wie das Ganze jetzt sich entwickelt hat in den letzten Jahren, ist einfach für mich super traurig. Und wenn man solche Leute dann im Interview hört, dann hat man auch eine ganz gute Vorstellung, warum das so ist. Weil er sagt dann, ja, wir haben irgendwie 30.000 mehr Mitglieder als damals. Mhm. Weißt du, es ist ja so ein typischer Politiker, der sagt dann so, ja, wir haben 30.000 Mitglieder mehr. Ja, aber in der Juniorenklasse, das ist dann wieder eine Statistik, die der Moritz rausgesucht hat, haben wir nur noch ein Drittel der Starter, und, also der Lizenznehmer, im Vergleich zu 2005, als er angefangen hat. Also es ist halt irgendwie ein komplettes Versagen dieser ganzen Struktur aus meiner Sicht.
Mhm.
Es ist natürlich schwierig für Vereine und auch für Nationalverbände. Aber es ist nicht unmöglich. Und es gibt da auch Beispiele, wie es andere besser machen. Und es ist halt eine Folge, es können sich viele mal anhören. Mich persönlich nervt das Thema ziemlich, wenn ich mir anschaue, wie halt auch so die Starterzahlen sind und was wir auch gleichzeitig für einen Hype haben im Radsport, im Fahrradfahren. Wie viele Leute auf einmal Rennrad fahren.
Ja.
Und wie wenig man in den Sport, in den Lizenzsport reinbekommt. Und das liegt, glaube ich, nicht daran, dass die Leute nicht kompetitiv unterwegs sind, weil in anderen Events toben die sich aus. Bei Swift-Rennen toben sie sich aus, bei jedem Jedermann-Rennen toben sie sich aus. Aber die User-Journey ist halt einfach ziemlich beschissen in unserem Sport. Und das fängt halt an mit den Einstiegsklassen. Wo fange ich an? Du hast es gerade ein bisschen beschrieben, auch in Dürrenmerken, du fährst Amateurklasse. Und da hast du Leute, die machen das jetzt schon seit 10 Jahren, 15 Jahren. Und es gibt Leute, die fahren da ihr erstes Radrennen. Ja. Einige sind super stark, enden bei denen in der Gruppe, wissen aber vielleicht nicht, wie sie eine Windkante fahren müssen. Und die sind halt zumindest stark genug, dass sie noch ein bisschen Spaß haben, weil sie nicht komplett ausgespuckt werden hinten. Aber schon mal allein mit zwei Klassen, mit zwei Lizenzklassen, ist es halt irgendwie super schwierig. Wir sagen es immer wieder, homogene Leistungsklassen zu haben, wo das Rennenfahren Spaß macht. Und deswegen aus meiner Sicht müsste man hingehen und 3, 4, 5 Klassen machen. Ja. Da argumentiert der BDR natürlich wieder, wir haben schon für 2 Klassen nicht genug Starter. Also
ja, das ist ja halt die umgekehrt. Also
es ist halt so das Henne-Ei-Prinzip. Ja, genau. Ich glaube, man muss aus meiner Sicht muss man jetzt sagen, wir machen mehr Klassen auf.
Ja.
Gleichzeitig sorgen wir dafür, dass es einen guten Push gibt. Wir holen Leute vom Fahrradfahren in den Lizenzsport. Wir bauen Hürden ab, wie es zum Beispiel Lizenzen gibt es nur bei den Vereinen. Mhm. Es gibt sicherlich gute Gründe dafür, dass man die vielleicht jetzt nur bei den Vereinen löst, aber man muss ganz viele Entry-Barriers abbauen. Man muss die Leute an die Hand nehmen und das ist aus meiner Sicht die Aufgabe eines Nationalverbandes und da hat der Nationalverband halt irgendwie krass versagt.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben es selber ja gesagt, unsere regelmäßig stattfindenden Swift-Rennen im Winter, wir haben extra nochmal eine Klasse erstellt, um einfach da zu lernen, stattzufinden, zu trainieren, auch Erfahrungen zu sammeln. Und das ist natürlich nicht jetzt jemand, der offensichtlich mit etwas geringerer Leistungsfähigkeit, bei Swift kommt es erstmal nur darauf oder hauptsächlich darauf an, dann aber sich messen muss mit jemandem, der vorne mit 5,5 Watt pro Kilo rumstrahlt. Und genauso haben wir es ja in unserem letzten Lizenzsystem. So die beiden Sieger, die sind einfach mit einer Schwelle unterwegs von hohen 4, also eher 5 Watt pro Kilo locker.
Ja.
Und die messen sich dann mit jemandem, der zum ersten Mal dort Radrennen fährt. Natürlich ist das auch eine sehr niederschmetternde Erfahrung, die du vielleicht auch sammelst, die, ja, wo wir alle so ein bisschen durch mussten in so einen Jugendklassen, nicht richtig, aber wer jetzt mit Anfang, Mitte 20 damit anfängt mit dem Radsport und mit dem Radrennen fahren, weil jetzt kam halt der Hype vor 3, 4 Jahren und die haben jetzt alle Bock und du siehst es an, wie hast du gesagt, jedermann Startplätzen rund um Köln ist 2,5 Monate eher ausverkauft als letztes Jahr. Die 70 Kilometer sind komplett schon voll seit einem Monat und das Rennen ist erst im Juni. Da haben die Leute schon Bock drauf, aber es gibt irgendwie keine coolen Rennen, so keine coolen Events. Du hast dann irgendwie das Dorf-Event schon seit Jahren etabliert. Das ist auch schön, dass es das weiter gibt, wo dann wie so ein Tisch aufgestellt ist vom Verein. Aber wer fährt denn in die letzte Ecke von NRW, um das zu machen? Und du stellst selber ein Rennen auf die Beine, ihr stellt selber ein Rennen auf die Beine. Ja. Du hast selber gesagt, wie viele Hürden es da gibt, anstatt da einfach auch mal eine Barrier wegzubauen, dass auch die Rennen nicht weiter aussterben.
Man muss natürlich vielfältig ansetzen. Die Events müssen attraktiv sein, dass die Leute an den Events teilnehmen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden überzeugen müsste, der regelmäßig Fahrrad fährt und sagt so, ja, ich würde schon, also ich bin fit, aber ich traue mich nicht da. Also die meisten Leute sagen, ich fahre halt kein Rennen, weil da werde ich halt eh abgehängt. Weil die Leute, die das machen, die neu reinkommen, machen halt oft die Erfahrung, dass sie abgehängt werden. Und das ist sozusagen das Bild, was es gibt.
Ja.
Und ja, es wäre halt erstmal problematisch, wenn man die Leistungsklassen runterbricht auf 3 oder 4 Klassen, vielleicht sogar 5 irgendwann. Es werden kleine Starterfelder da sein, aber die Felder sind homogener. Das Rennenfahren macht den Leuten mehr Spaß. Und das ist dann, glaube ich, auch ganz ein krasser Word-of-Mouth-Effekt, wo du sagst, yo, aber der kommt nach Hause und sagt beim nächsten Dienstagstraining seinem Kumpel, ich bin da dieses Rennen am Wochenende gefahren. Das war eigentlich ganz cool.
Ja.
Und nicht, ja, ich bin das Rennen gefahren, ich bin 100 Kilometer hingefahren, nach 3 Runden. Erstmal war das voll kompliziert mit dem Anmelden und mit diesem Lizenz und mit diesem Radnetz und ja, dann bin ich nach 3 Runden abgehängt worden, nach 5 wurde ich überrundet, nach 6 hat mich die Jury rausgenommen und ich habe jetzt eigentlich für 15 Minuten Spaß, habe ich so und so viel Euro gezahlt und den ganzen Sonntag verschwendet.
Ja, und gleichzeitig haben wir mit verschiedenen Community Rides hier in der Woche in Köln im Sommer auch sowas wie Drop Rides, also Ausfahrten, die darauf basieren, dass hinten
schnell
raus
zu fahren.
Im
offenen Straßenverkehr, was nicht gut ist eigentlich.
Genau, das muss
also man. Viele dieser Drop Rides sind mir schon entgegengekommen, Anschlag um die Kurve, wo ich dachte, ja, wenn ich ein Auto gewesen wäre, dann gute Nacht Drop Ride.
Wenn ich hier ein Ford Raptor wäre.
Ich mit meinem Monster Truck jetzt da um die Kurve geknallt wäre. Ja, das ist halt irgendwie, ich finde das scheiße und ich finde es immer wieder traurig, dass die Leute, die hauptberuflich das machen, es gibt viele Gründe dafür, dass das so ist, aber ich glaube, da könnte man auch als BDR-Präsident vielleicht einmal etwas selbstkritischer sein und sagen, ja, hier und da habe ich einfach auch nicht das gemacht, was ich hätte tun sollen. Und der, ich sage jetzt mal Moritz, weil ich den Nachnamen immer nicht hundertprozentig aussprechen kann und weiß, wie er geschrieben wird, er sagt halt auch so, was würden Sie anders machen, Herr Scharping? Und dann sagt er, ja, ich würde vielleicht auch mehr Junge und auch mehr Frauen integrieren in diese Führungsebene. Dann sagt er, ja, in ihrer Führungsebene gibt es keine einzige Frau. Da gibt es nur 12 Männer und sowas. Ja, dann eiert er da auch wieder so ein bisschen rum. Ey, ohne Witz, das kannst du dir, du fasst dir die ganze Zeit nur den Kopf, wenn du das hörst. Dann denkst du, ja, es ist kein Wunder, dass das passiert ist. Also nochmal, ich will jetzt nicht einfach mich hier hinstellen und sagen, der Verband macht alles scheiße. Aber die haben auch ihre Limitationen, aber ich glaube, man könnte einen deutlich besseren Job machen und das haben sie halt verpennt. Und deswegen ist dieses ganze Thema Verein, Lizenz etc. gerade so ein bisschen, es ist nicht am Aussterben, es wird nicht viel schlechter, aber es könnte so viel besser sein. Ich glaube, das ist das, was mich am meisten merkt, so, nervt, dieses vergebene Potenzial.
Ja, und es ist ja auch in Ordnung, wenn es scheiße in der Vergangenheit war, wenn man irgendwo das Ganze halt anpacken möchte. Und wie du selber schon sagst, übrigens Moster heißt er, Sportdirektor, der dann immer noch da fungiert so und man kann auch einfach, es ist auch
ein Zeichen. Ich glaube, irgendwo gab es übrigens ein Interview, wo seine eigene Schwester gesagt hat, ja, sie wundert sich kein bisschen über diese
Aussage. Und dass er da halt, dass er weiter als Sportfunktionär da agiert, das zeigt ja auch, dass man nicht bereit ist vielleicht oder auch einfach den einfachen Weg geht. Vielleicht, keine Ahnung, ich will niemand unterstellen, vielleicht ist da irgendwie irgendwelche Hebel, die untereinander da funktionieren, warum das so ist.
Gar nicht vorstellen.
Ja, genau, also was weiß ich. Und halt, ne, das ist ja ein Standing, was du einer Position, die du da nicht einnimmst. Also du sagst halt nicht, okay, davon distanzieren wir uns. Das kann man halt machen, suspendiert ihn in Tokio. Ja, war er dann so. Wenn er danach weiterarbeiten kann, dann distanzierst du dich nicht wirklich davon. Und auch von anderen Themen. Was ist denn, kurze Frage, bevor wir jetzt noch weitermachen mit dem nächsten Thema. Was wäre denn an der Stelle nochmal neben der Vereinsstruktur, du hast gerade gesagt, Radrennen und so weiter, was glaubst du, was im BDR noch grundlegend vielleicht attraktiver oder besser sein könnte, damit wir den deutschen, vielleicht auch Radrennsport oder generell Radsport, verbessern können.
Boah, willst du jetzt hier eine Podcast-Folge komplett sprengen?
Ja, ich fand es sehr interessant, weil du hast ja natürlich jetzt gerade zu Recht einfach angemerkt, natürlich, was da alles falsch läuft.
Der
hat erst mal
kritisiert, aber er hat da keine Lösungsansätze gebracht.
Muss ja auch nicht ad hoc sein, aber...
Ja, ich glaube schon. Also grundsätzlich haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt, die Tendenz geht halt in allen Sportarten oder in den meisten Sportarten weg von diesen klassischen Vereinen und hin zu Communities.
Ja.
Du kannst aber über eine Community zum Beispiel keine Lizenz ziehen.
Mhm.
Das geht, du kannst eine Tageslizenz dir mal holen. Wenn du mal so eine User-Journey nimmst, wir haben jemanden, der in der Community ist und gerne oder fit ist und Radfahren möchte, der könnte sich eine Tageslizenz holen, aber ist halt auch nicht so ganz so
erfüllend. Kostet die Tageslizenz wieder 25€ dafür, dass du einmal fahren darfst bei einem Rennen, wo du 15€ Startgebühr zahlst?
Wenn du dir eine Tageslizenz holst, du kannst natürlich auch ein Hobbyrennen fahren, was aber auch
oft aber wie viele Hobbyrennen haben wir denn?
Ja, es gibt, glaube ich, nicht ganz so viele und die sind halt auch super heterogen wieder, diese Felder. Da fährt wirklich dann von bis mit, Und das heißt auch da, man müsste halt schauen, vielleicht bricht man die Hobbyklasse noch ein bisschen mehr auf. Aber man muss halt schauen, dass man irgendwie die Leute so einkategorisiert, dass sie dann ein gutes Erlebnis haben.
Ja.
Also das wäre erstmal, wäre es auch cool, wenn man eine Lizenz ziehen könnte ohne einen Verein. Sicherlich versicherungstechnisch irgendeinen Klamauk dabei, der das verhindert. Müsste man mal gucken. Fände ich, glaube ich, ein bisschen zeitgemäßer. Weil es gibt viele Leute, die fahren zusammen Rad in Communities, in auch Teams, sind aber keine Lizenznehmer. Oder Nehmerin.
Ja.
Da müsste man aus meiner Sicht die Events ein bisschen attraktiver machen. Das wäre ganz wichtig, vielleicht auch als Verband mal ein unterstützen in Sachen, was ist für ein Blueprint für ein erfolgreiches Event. Also welche Boxen müsst ihr einfach abhaken?
Ja.
Was sollte man tun? Wie sieht das in Kommunikation aus? Ich meine, da ist der Verband selber nicht wirklich state of the art, würde ich mal sagen. Da ist die Industrie ein bisschen weiter. Aber auch da könnte man, wenn denn nach Hilfe gefragt werden würde, könnte man sicherlich an einem Konzept arbeiten, was man den Rennveranstalterinnen und Rennveranstaltern in die Hand gibt, im Rahmen deren Möglichkeiten eine Kommunikation auf die Beine zu stellen und ein Setup am Renntag, dass das Ganze ein bisschen attraktiver ist. Also ich glaube, in den meisten Städten wäre es möglich, irgendwie eine Kaffeemaschine oder so eine mobile Kaffee-Ape dahin zu stellen, vielleicht ein bisschen Streetfood hinzubekommen. Einen lokalen Bierpartner hat jedes Rennen. Das ist noch eine Tradition, die irgendwie durch...
Rennwurst und Bier gibt es immer.
Rennwurst und Bier gibt es immer irgendwie. Aber vielleicht kriegt man das Ganze so ein bisschen attraktiver.
Ja.
Dargestellt, dass man auch als Rennfahrer oder Rennfahrerin vielleicht seiner Partnerin oder seinem Partner sagen kann, hey, du kannst mitkommen und das ist nicht ganz so langweilig. Ne? Du stehst nicht irgendwo im Industriegebiet bei 4 Grad und Regen und denkst dir, wann ist dieser Scheiß endlich
vorbei? Ja, absolut. Du kannst ja auch nichts bieten. Das ist wirklich richtig.
Das heißt, irgendwie, was wir bei unserem Rennen, beim Wahoo Rival Crit versuchen, ist, dass wir einfach ein bisschen mehr Event drumherum kreieren. Und das wäre was man auch vielleicht auf andere Events übertragen kann. Das wäre sicherlich so ein Punkt, den ich anmerken würde. Und wenn ich jetzt mal die Brücke schlage zum nächsten Thema, weil es auch super wichtig ist, meiner Sicht, es gibt jetzt einen Antrag für eine Abstimmung. Ich kann dir gar nicht sagen, welche Abstimmung das ist, aber im April findet die wohl statt.
Dass die Weinwoche in Köln auf dem Heumarkt
das nicht, aber ähnlich schlimm. Die Abschaffung der deutschen Meisterschaft Kriterium und Team Time Trial. Weil, Begründung, die Teilnehmerzahlen, / Anzahl der Mannschaften, ist in den letzten Jahren stark rückläufig, sodass eine Austragung der deutschen Meisterschaft nicht mehr angebracht ist.
Was?
So, jetzt haben wir, ich kann nicht fürs Mannschaftszeitfahren sprechen, weil ich das ein Glück nie gefahren bin.
Oh, also,
aber eine deutsche Kriteriumsmeisterschaft, wo ich sage, da könnte ich ein bisschen was zu sagen, ist vom Konzept her aus meiner Sicht so schlecht aufgestellt worden, dass dieses Konzept zum Scheitern verurteilt war. Also wir haben Qualifikationsläufe, alles in Ordnung, man qualifiziert sich für die deutsche Meisterschaft Kriterium. Aber aus sportlicher Sicht, und das ist halt das, wo man hier über die Teilnehmerzahlen spricht, ist es halt so, dass es eine extrem gute Mannschaft aus Kempten gibt, die sich mit fast allen ihren Fahrern qualifiziert. Großen Respekt an der Stelle dafür. Ihr seid einfach gut, Jungs. Aber für die Kriteriumsmeisterschaft an sich haben sie die besten Fahrer plus die größte Mannschaft am Start, was das ein bisschen unattraktiv macht, um wirklich um diesen Titel zu fahren. Vielleicht ein einziger kleiner Tweak, um auch für andere Mannschaften irgendwie einen Anreiz zu geben, dass sie da irgendwie rangehen und sagen, hey, das ist ein Ziel für uns, ist, limitiert es auf die besten 6 Fahrer. Ihr könnt euch qualifizieren und aus euren qualifizierten Leuten dürft ihr 6 Leute an den Start bringen.
Ich würde es vielleicht so ein bisschen auch, vielleicht aber Qualifikationswettkämpfe machen, weil dann würdest du halt, du würdest Teams auf Fahrerzahl reglementieren, ja. Dann hättest du ja gleichzeitig vielleicht, wenn du Teams hast, keine Ahnung, vor 18 Teams oder so, 15 Teams und sagst halt, weiß nicht, 4, 5 Fahrer theoretisch, dann kann es sein, dass Teams, die weniger stark sind, trotzdem einen Platz frei hätten, obwohl sie in der Leistungsfähigkeit eigentlich nicht, ne, wenn du ein sehr schwaches Team hättest, hast aber 4 Starterplätze frei, dann könntest du diese 4 auffüllen, dann wärst du auch einen, der nicht konkurrenzfähig ist, der mitfahren würde.
Ich würde es halt erstmal so machen, als individueller Sportler oder hoffentlich auch Sportlerin, weil es gibt keine Frauen-Crit-DM, wenn ich es richtig im Kopf habe. Erstmal das sollte man einführen, aber als Sportler in dem Moment sollte man sich erstmal qualifizieren. Nehmen wir an, Kempten qualifiziert sich mit 13 Leuten.
Ja.
Wir qualifizieren uns, sagen wir mal, mit 3. Dann dürfen wir auch nur 3 hinbringen.
Ja.
Aber Kempten dürfte auch maximal dann 6 Leute
hinbringen. Ja, irgendwie sowas, genau. Dass du da auch eine gewisse Gewichtung drin hättest.
Du hast eine Gewichtung drin, wenn sie besser sind und alle qualifiziert bekommen, dürfen sie 6 voll machen.
Ja.
Wenn nicht, dann halt nicht. Aber es ist halt schwierig, einfach, wie gesagt, die Jungs sind auch einfach in Deutschland state of the art, was das angeht. Aber sie sind auch extrem viele. Das heißt, selbst wenn man sie mal taktisch in eine Bredouille bringen könnte, haben sie sehr viel Leute, die das korrigieren können. Was es halt unmöglich macht, eigentlich sie zu schlagen. Weshalb jedes Team halt wahrscheinlich sagt, so, ja klar, ich kann mir als Ziel setzen, immer Dritter zu werden bei so einem Ding. Aber ich weiß, ich fahre nicht um Sieg. Auch an einem normalen Tag mit 6 Startern von Kempten fahre ich wahrscheinlich nicht um Sieg. Aber es ist irgendwie eine gewisse Chance da. Es macht das Ganze ein bisschen relevanter.
Ja, und du kannst auch anfangen, diese Teams drumherum auch ein bisschen besser als Show-Element zu etablieren. Das ist ja auch ziemlich cool, wenn du die einzelnen, nimm doch das Beispiel Amerika, nimm dir doch dieses Szenario, du wirst aufgerufen als Team und dann hast du dann halt die einzelnen Teamfahrer. Von mir aus machst du wie damals beim Crit von Legion diese Trikots, dass die Teams auch wirklich, ja, sie sieht zwar ein bisschen scheiße aus, vielleicht für den Sponsor nicht sogar, vielleicht gibt es auch bessere Lösungen, aber da hatte jedes Team einfach eine Farbe, so, die konntest du besser auseinanderhalten und dann hast du wirklich dieses Präsentieren der einzelnen Fahrer.
Ja, du musst es ja nicht mal am Renntag selber machen, du kannst ja, wenn du sagst, wir haben 6 Quali-Rennen, das ist von Anfang an klar, dann kannst du auch eine Kommunikation und das ist ja auch wieder was der Verband besser machen kann aus meiner Sicht. Der Verband ist halt so in Sachen Digitalisierung und Außendarstellung und Kommunikation gar nicht state of the art. Also ich würde mal sagen, unser Podcast hier ist so, was die Kriterienszene angeht, das, was man hört, Besenwagen sicherlich auch noch, weil sie auch das ganze Thema ein bisschen behandeln. Aber die könnten doch über diese Quali-Rennen mehr berichten und dann halt auch eine Story erzählen und sagen, okay, Quali-Rennen 1, Kempten hat direkt mal alle Leute qualifiziert, wie immer.
Ja.
Die anderen Teams haben 2 und die haben 3 und wir schauen, wie es in der nächsten Station weitergeht. So, und du könntest halt ein Kommunikationskonzept und irgendwie ein Storytelling draus bauen für die Leute, die es interessiert. Und ich glaube, es gibt genug Leute, die es interessiert, auch wenn es eigentlich nur rund um den Kirchturm ist. Aber ist das halt schade, dass das nicht passiert.
Aber eigentlich ist rund um den Kirchturm doch eigentlich gerade zuschauermäßig das eigentlich mitunter spannendste, actionreichste, was du dir halt gönnen kannst. Das
Format ist
und,
geil.
Und du könntest es auch anders aufbauen. Du könntest aufbauen, auch medial anders aufbauen. Du hättest von mir aus wirklich einen, sagen wir mal, 1,5 Kilometer Rundkurs, 2 Kilometer Rundkurs, 4 Kurven, jetzt mal klassisch. Hau in jeder Kurve eine Kamera, hau GoPros ins Fahrerfeld, hab eine Race-Drohne, keine Ahnung. Du hättest so viele Möglichkeiten, ja, wie in einer Art Stadion-Atmosphäre Radrennen zu zeigen. Und das hat doch Potenzial. Das wird doch auch richtig Spaß machen in einem Sport, wo jetzt gerade, wie du selber schon sagst, so viel Tausende von Leuten dazugekommen, ja, sind. Diese Leute, die ich jetzt auch in den letzten Jahren auch mitunter neu kennengelernt habe, auch Bock haben, Radrennen zu gucken und das auch mal kompetitiv unterwegs zu sein, das auch ein bisschen aufzusaugen, diese ganze, ja, Stimmung, die vielleicht auch sagen, ja, ist halt nicht mein Tempo, ist, traue ich mich noch nicht ran, gucke ich aber super gern zu, weil es Action ist.
Aber vielleicht gibt es ja bald eine Cat 5,
ja,
eine 5. Kategorie oder 3 Hobbyklassen, wo wir sagen, ja, okay, wenn die aber einen 33er-Schnitt oder einen 35er-Schnitt, ja, fahren, dann hast du diese Aussage eben nicht mehr.
Ja, genau, okay, weißt, dann würde sich das etablieren.
All das sind so,
ja,
Dinge wieder, die man auch abbauen kann. Aber
und dann kommst du vielleicht, oder fährst ein Rennen und dann stehst du am Rennen und guckst bei den Großen dazu, ne, wie bei rund um Köln zum Beispiel auch, fährst du erst dann Jedermann-Rennen, dann stehst, ja, du nachher bei den Profis am Rand und dann saugst du das auf. Und gerade jetzt Beispiel Köln, wir in der Stadt Köln können sowieso jedes Sportevent feiern. Natürlich, ja, wird das funktionieren, wenn das mal so ein bisschen Prestige bekäme.
Ja, und am Ende demjenigen, der sich nicht tief mit der Sportart beschäftigt, denen ist es ja sogar wirklich am Ende egal, wer da fährt.
Ja,
wenn das Event drumherum stimmt, stellt, ja, man sich dahin, hat eine gute Zeit und feuert halt egal wen an, wer da gerade fährt. Ne? Das können die, ob, ja, man jetzt einen 46er oder einen 43er Schnitt fährt, ist, glaube ich, meinen Kumpels aus der Schule völlig Latte. Das können die nicht unterscheiden.
Ja. Aber für die ist halt vielleicht wichtig, dass dann Bier läuft und dass die Wurst
die
schmeckt
ist wichtig,
und
dass
irgendein DJ gut aufliegt, ein bisschen Stimmung
genau,
gemacht
dass
wird.
Dass am Alpezin-Friseur-Ding auf einmal einer sich nach 10 Bier eine geile Frisur schneiden lassen kann.
Ja, genau. Dann, ja, und dann würden auch viel mehr Leute wieder da sein, viel mehr Werbung, Fläche wird auch besser, ja, auch eine gewisse Reichweite bekommen, dann hast du wieder Sponsoren, mehr Geld darin, wieder attraktiver auch teilweise für die Fahrer, wenn du halt einen großen Pott mal ausspielen kannst, keine Ahnung,
ja,
hau mal eine Prämie raus, stell mal vor, du machst eine Prämie von 1000 Euro in einem Rennen, was meinst du, was passieren würde in diesem Rennen? Ich sehe es als gefährlich an, aber es wäre schon Action.
Es ist schon Action da, genau. Also grundsätzlich, ja, ich glaube nach wie vor an dieses Konzept Crit Racing und aus dem Grund, ja, veranstalten wir auch dieses Rennen mit der Scuderia Südstadt und dem Team Colonia Kids. Und das kann auch noch größer werden. Und ich glaube, mhm, das ist halt was, wie du sagst, es ist an einem Ort, es ist konzentriert, mhm, es ist actionreich, man kann es ganz gut übertragen. Es ist nach wie vor der Wettbewerb, den jeder Nachwuchsfahrer hunderte Mal in seinem Leben machen muss, um jemals vielleicht Profi zu werden.
Mhm,
es gibt keine Alternative aktuell. Ich glaube, der Einzige, der in den Nachwuchsklassen kein Lizenzrennen gefahren ist, ist Florian Lipowitz, der jetzt Profi geworden ist, weil der kam extern aus einer anderen Sportart und ist, glaube ich, viele Gran Fondos und Jedermann-Rennen gefahren und ist dadurch irgendwie so ein bisschen aufs Radar gekommen. Aber
ich hätte auch so einen Jay Wine dazu gezählt.
Ja, ich meine jetzt mal aus dem Deutschsprachigen.
Ja, okay.
Also Jay Wine,
ja,
ist sicherlich nie rund den Heinsberg gefahren oder
so. Ist echt so. Rund um den Lusberg.
aber ja, so in Deutschland, ja, musst du das halt machen. Ich finde es auch cool. Das ist, ja, doch der einzige Weg, sage ich mal, wenige Veranstalter können ein großes Rennen auf die Beine stellen. Es ist leichter, wenn man mal eine Kilometerrunde sperren muss.
Ja, klar.
Und deswegen sehe ich da eigentlich viel Potenzial und es ärgert mich dann halt immer, wenn man als Nationalverband oder Landesverband und ja, sie haben alle ihre Einschränkungen, kann man auch verstehen, aber ich glaube, da kann man doch ein bisschen was mehr rausholen.
Ja, wir sagen ja auch nicht, oder niemand sagt ja auch, es ist auch kacke, dass es so ist, wie es ist, sondern wie wäre es denn mal, wenn man halt sich da hinsetzt.
Schon kacke, dass es so ist, wie es ist.
Ja, das ist ja in Ordnung, dass man das sagt, aber dann ist natürlich die Frage, das kannst du ja nicht verurteilen, du kannst nur verurteilen, wenn in der Zukunft nichts passiert. Dass man sich, genau, halt hinsetzt zu sagen, okay.
Es passiert schon sehr lange nichts mehr.
Ja, genau, es ändert sich ja nichts mehr, außer dass wir so zunehmend zugucken, wie die Rennen auch irgendwie aussterben und die Nachwuchsklassen, wie du schon sagtest, teilweise mit 8 Startern da stehen.
Ja.
Wo du jetzt gerade bei einem Thema warst.
Ich habe noch eine Sache sagen, kurz zu,
ja,
den Hinweis übrigens, oder da, wo ich es gesehen habe, dass es, ja, darum geht, diese Rennen abzuschaffen, habe ich bei Deutsche KT-Memes gesehen,
ja,
die mir geschrieben haben, dass die, ich habe dann nachgefragt, wo man die Stimme abgeben kann, aber sie haben geschrieben, alle dagegen stimmen. Also die Personen aus dem Landesverband, die im BDR-Hauptausschuss sitzen, können darüber abstimmen. Wenn irgendeiner von diesen Menschen zuhört, bitte dagegen stimmen. Und die Mitglieder in den Landesverbänden können denen eine Entscheidung nahelegen und dazu raten. Ich weiß nicht, ob ich kann dir gar nicht sagen, wer, ja, die Person zum Beispiel aus NRW jetzt explizit wäre, der da sitzt, aber wenn ihr die Person kennt in eurem Landesverband, würde ich sagen, und ihr einen Kontakt dahin habt und mit denen im Austausch seid, vielleicht ratet denen davon ab und legt ihnen vielleicht nahe, das Eventkonzept ein bisschen zu bearbeiten. Ich glaube, viele Leute würden sich da gerne austauschen mit. Ich hatte auch schon viele Gespräche mit den Jungs zum Beispiel aus Kempten und auch anderen Crit-Fahrern aus Deutschland. Und ich glaube, da wären viele auch bereit, in den Dialog zu gehen mit dem BDR und zu sagen, hey, lasst uns doch einfach mal schauen, ob wir zusammen was Besseres auf die Beine gestellt bekommen.
Ich würde jetzt auch ganz unverbindlich das Wort Bestechung in meinen Raum werfen. Also das ist ja Hauptsache,
ich glaube, das geht mit guten Argumenten noch ohne Bestechung.
Okay.
Also
okay.
Ich habe auch nichts, was ich jetzt geben kann.
Ja, so ein Trainingsplan oder so, ich weiß nicht. du hattest vorhin noch einmal das Rennen Kids Crit und was angesprochen. Kurze Frage dazu. Gibt es genaueres bezüglich Termine? Jetzt frage ich nämlich wirklich als Interessierter, als nicht als, ich spiele jetzt keinen Ball zu, sondern ich frage wirklich als Interessierter. Weil
gute Frage, Lukas. Warte.
Weil ich habe nur vorläufiger Termin gesehen. Ist das
vorläufiger Termin, Juni.
Das wäre mega.
2. Juni ist der Sonntag, einen Tag vorher Steinfurter Abendrennen.
Ciao.
Ciao. Das ist typisch um 2 Uhr nachts wieder zu Hause sein, total zerstörte Beine. Aber das Gute ist, wir müssen nicht morgens um 6 oder um 5:30 aufbauen, weil wir lange Sonne haben. Das heißt, wir können das ganze Rennen auf den Abend verlegen.
Boah, das wäre mega.
Wir können ein paar geile Sachen an den Pollerwiesen danach machen, bei hoffentlich so lauen 26 Grad.
Das wäre fantastisch. Es wäre auch, es hätte dem Rennen auch einfach, das Rennen hätte auch verdient, einfach nicht am 3. Oktober stattzufinden, sondern immer im Juni. Ja.
Wir haben es, glaube ich, auch geparkt, würde ich sagen. Die haben da alles gegeben, auf der Zielgeraden dann noch mehr Hindernisse reinzubauen, aber die Strecke ist weiterhin fahrbar aus meiner Sicht.
Was ist denn noch passiert?
Ja, wir haben ja nach dem ersten Jahr schon so verkehrsberuhigende Maßnahmen, weil da immer relativ viel Autorennen gefahren wurde, reingebaut.
Stimmt.
Und jetzt haben sie noch eine Verkehrsinsel reingebaut, aber es ist alles noch fahrbar. und
Lennart so in 5 Jahren so, okay Leute, wir haben jetzt also eine Insel, noch eine Insel, 3 Löcher mehr, keine Ahnung, wo die herkommen und ein Baum wächst auf der Straße, aber es ist noch fahrbar.
Ja, es ist noch fahrbar. deswegen 2. Juni, merkt es euch schon mal vor, das Kids Crit oder das Wahoo Rival Crit in Köln.
Und auch wenn ihr nicht fahrt, dann trotzdem vorbeikommen und mit anfeuern Party machen Spaß
haben. Wir hoffen einfach, dass wir dann einen schönen Sonntagnachmittag für alle bieten können.
Und eine Sache, die ich auch nochmal ansprechen möchte, für die jetzt gerade irgendwie noch gar nicht wissen, was in 3 Tagen abgeht. Du fährst selber Ahrweiler. Ist für die in NRW liegenden, die jetzt nochmal Bock haben, Radrennen zu fahren, am Montag, Ostermontag, ist die Möglichkeit, in Ahrweiler das Rundstreckenrennen anzugehen.
Ich check mal nebenher ab, ob es ein Hobbyrennen vielleicht gibt für all diejenigen, die sich inspiriert gefühlt haben.
Jetzt nochmal zu critten. Da ist auf jeden Fall gute Stimmung, guter Ostermontag. Ich persönlich habe einfach einen persönlichen Krieg mit dem Rennen, aber das hat was mit mir zu tun. Und Lennart hat schon häufig über diese Strecke gesprochen, weil gerade die Ziel, Ausgangskurve, Nachstartziel, die nächste Linkskurve sehr, sehr technisch zu fahren ist, aber es ist sehr spannend, sich das anzuschauen. Also für die Bock haben, jetzt noch unter sich sind, fahrt gerne mal das Rennen, weil dann wisst ihr, warum Lennart nächste Woche sagte im Podcast Folgendes. Das müssen wir jetzt hier einspielen.
Ist dann. Aber,
ja, irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie müsst ihr berichten, boah, dann bin ich das Rennen so und so gefahren. Das heißt, dann würdet ihr wissen, warum diese Kurve so ist, wie sie ist. Deswegen schaut es euch gerne an.
Ich kann dir nicht ganz folgen. Aber ich habe gerade rausgeguckt, es gibt ein Hobbyrennen. 36 Kilometer, 30 Runden, 13 Uhr ist Start. Ab 18 Jahre und ohne Lizenz darf man teilnehmen.
Macht
also, macht es mal, wer jetzt spontan Bock bekommen hat, Bad Neuner, Ahrweiler. Ich hoffe, es bleibt trocken. Es wäre schön.
Ja.
Ich würde es in erster Linie mir wünschen, in 2. Linie der Veranstaltung. aber kommt gerne da vorbei.
Ja, okay.
Ja.
Gut, das war richtig Crit-Content heute.
Das war richtig Crit-Content heute. Jetzt musst du scharf überlegen, ob du unser eigentliches Thema hier noch unterbekommst.
Wir machen heute Überlänge. ich würde es... Ja, wir können aber mal anreißen, wir können ja auch nächstes Mal weitersprechen, so ist es nicht. Es ist ja niemand hier, der uns Regeln vorschreibt, oder?
Ja.
Willst du denn das Thema noch anfangen?
Ja, ich habe das eh immer so ein bisschen im Blick und eigentlich aus egoistischer Sicht würde ich sagen, ja, dann lass uns doch mal noch über das Thema Cardiac Drift sprechen.
Ja.
Wir propagandieren hier auch immer wieder, tragt auch einen Pulsgurt, auch wenn ihr V-Meter habt, ist wichtig, ist interessant. Und man kann relativ viel daraus ableiten, würde ich sagen. Also ich komme gerade aus dem Trainingslager wieder, bin relativ viel Volumen gefahren für meine Verhältnisse, habe dann auch immer gemerkt, so du wirst von Tag zu Tag Ja, eigentlich habe ich nicht gemerkt, dass ich von Tag zu Tag irgendwie müder geworden bin, weil das mit der Nutrition-Strategie jetzt schon immer einfach viel, viel besser hinhaut und einen gigantischen Unterschied macht. Aber man merkt so ein bisschen, ja, manchmal der Puls ein bisschen langsamer hoch oder der Puls ist sehr niedrig für die normale Wattzahl. Deswegen finde ich dahingehend schon mal sehr interessant, ein Auge drauf zu haben. Auch
ja.
Wenn man es messen kann, sollten wir auch in einem weiteren Podcast vielleicht auch nochmal aufwärmen. Thema Heart Rate Variability, Ruhepuls, einfach dieses ganze Thema Herzfrequenz nochmal ein bisschen, ja, nochmal von A bis Z durchsprechen. Ja. Und dann gibt es noch den Faktor, hey, irgendwie am Ende ist der Puls deutlich höher oder ist er höher bei der gleichen Wattzahl als vorher. Und das ist das Thema Cardiac Drift. Und das kannst du jetzt noch ein bisschen schlauer ausdrücken, als ich das getan habe, wenn du magst. Und dann können wir ein bisschen drüber sprechen, warum das relevant ist und wie man vielleicht auch da was ablesen kann oder was man vielleicht dann auch besser machen könnte, um den runterzuhalten.
Genau, die Frage ist ja genau, ist runter gleich besser? Also das ist die Frage, ist vielleicht auch runter ein Zeichen von Ermüdung, aber kommen wir gleich zu. Wenn ihr zum Beispiel euer Training mit Training Peaks dokumentiert, könnt ihr das ganz einfach selber nachschauen, wie der Cardiac Drift bei euch aussieht. Und ich würde sagen, wir gehen das Ganze mal einmal durch, erklären das Ganze, was es überhaupt bedeutet, weil dann kann man es ein bisschen auch jeder für sich selber vielleicht besser nachvollziehen. Also ruft euer Training Peaks auf, dann kommt ihr auf eure Trainingseinheiten, geht auf eine Trainingseinheit, auf das Fenster analysieren, dann erhaltet ihr oben rechts in dem Fenster zusammen Fassung eurer Trainingseinheit. Da gibt es zwei Parameter, die dort ein bisschen relevant sind. Da haben wir einmal oben rechts in der ersten Spalte, dritte Zeile, die Power-to-Heart-Rate-Ratio und in der zweiten Spalte einmal den Efficiency-Factor, also einen Wert, der Leistung und Herzfrequenz kombiniert beurteilt. Was heißt das Ganze? Wir gehen nochmal, wir haben es immer wieder zwischendurch angesprochen, aber heute ist ja eine Folge, wo wir noch spezifisch das einmal ansprechen wollen, damit die, die das suchen, nochmal explizit einfach Aufklärung jetzt bekommen. Also ganz plakativ gesagt, eine Herzfrequenz von 100 mit einer Leistung von 100 Watt gefahren ist ein Efficiency-Faktor von 1,0. Teilt quasi dann letztendlich Leistung oder Herzfrequenz mit der Leistung. So, wenn ich jetzt bei einer Leistung von 100 Watt, Entschuldigung, wenn ich bei einer Leistung von 150 Watt eine 100er Herzfrequenz habe, habe ich einen Efficiency-Faktor von 1,5. Eine Leistung von 200 Watt bei 100er Herzfrequenz wäre 2,0. Das heißt, wir können also sehen, wie viel Leistung kommt pro einzelnen Herzschlag aus meinem System heraus. Dass die Herzfrequenz nicht alleine entscheidend ist für unsere Leistungsabgabe, haben wir auch schon häufig mal hier erklärt. Das ist schon relativ klar. Aber wir haben auch schon mal gesagt, dass die Leistung einen linearen Zusammenhang mit der Sauerstoffaufnahme eingeht. Das heißt, wenn wir zum Beispiel euch in einem Stufentestdesign bei uns in der Diagnostik messen, dann messen wir die Sauerstoffaufnahme bei unterschiedlichen Intensitäten. Das kann sein 100 Watt, 200 Watt, 300 Watt, 400 Watt. Und da könnte jetzt bei rauskommen, jetzt mal ganz plakative Zahlen, 2 Liter Sauerstoffaufnahme, Umsatzrate bei 100 Watt, dann könnte 2,5 Liter, 3 Liter, 3,5 Liter und so weiter. Das heißt, eine lineare, tendenziell lineare Zunahme, je mehr Leistung ihr fahrt, desto mehr Sauerstoffaufnahme setzt ihr auch um. Das wäre Sauerstoffumsatz habt ihr. Da in unserer Formel für die Sauerstoffaufnahme auch die Herzfrequenz eine Rolle spielt, auch dort nochmal reingegangen. Was ist die Sauerstoffaufnahme? Die Sauerstoffaufnahme beschreibt letztendlich die Umsatzrate an Sauerstoff in unserem Organismus. Es geht nicht um die Menge Luft in der Lunge, nicht um die Lungenkapazität, sondern wie viel Sauerstoff setzt du im gesamten Körper um. Wie viel Sauerstoff haben wir einfach an Verbrauch in unserem Körper? Wenn es Maximum ausgereizt ist, befinden wir uns bei der VO2 Max. Ansonsten haben wir einfach VO2. Eine 3 Liter Sauerstoffnahme ist eine VO2 von 3 Liter. Und die Formel für die Sauerstoffnahme ist einmal die Herzfrequenz mal das Schlagvolumen, also Herzfrequenz in Schläge pro Minute, Anzahl der Schläge pro Minute, Beispiel die 100 Herzfrequenzschläge pro Minute. Und das Schlagvolumen ist die Auswurfrate des Herzens pro einzelnen Schlag. Das heißt sowas wie 120, 150 Milliliter Blut pro einzelnen Herzschlag, der aus dem System rausgeworfen wird. Das heißt, wir kombinieren einmal Herzfrequenz, Anzahl Schläge pro Minute und Auswurfrate Herzen, wie viel Blut pro Schlag. Zusammen ergibt das also den Cardiac Output, also wie viel Blut wir ins System geben können in einem Zeitintervall. Wir können also errechnen, wie viel Liter pro Minute Blut wird quasi ins System gegeben, weil wir halt wissen, okay, jeder Herzschlag sind 120 Milliliter und wir haben davon 100 pro Minute, wissen wir also dann 100 mal 120 Milliliter pro Minute an Blut, was wir ins System geben. Das ist die eine Komponente.
Wow.
Die andere Komponente ist der lokale Verbrauch von Sauerstoff. Wir nennen es arteriell-venöse Sauerstoffdifferenz. Das bedeutet, das sauerstoffreiche Blut, was zu der Muskulatur hintransportiert wird, also von Herzen zum Oberschenkel mit Sauerstoff angereichert, kommt da unten an. Und jetzt gibt es den Muskel, der sagt, yo, gib her, Digga, ich brauche den Sauerstoff. Und jetzt gibt es einen gewissen Anteil an Sauerstoffkonzentration im Blut, was vom Muskel zurück zum Herzen transportiert wird, im venösen System. Wir haben gerade gesagt, arteriell-venöse Sauerstoffdifferenz. Das bedeutet, die Differenz aus sauerstoffreich Blut zum Muskel und sauerstoffärmerem Blut vom Muskel weg, je größer die Differenz ist, desto mehr haben wir lokal genutzt. Ja, das ist relativ logisch. Wenn du zum Bäcker gehst mit viel Geld und gibst beim Bäcker viel Geld aus, dann hast du im besten Fall viele Brötchen, wenn du nach Hause gehst. Also hast du irgendwie sehr viel ausgegeben. So, das ist die Formel für Sauerstoffumsatzrate. Wir sehen also, Herzfrequenz spielt eine Rolle, Schlagvolumen spielt eine Rolle und die lokale Nutzung.
Ich bin gespannt, wo das hinführt, weil ich bin auch schon vor einiger Zeit ausgestiegen.
Und beim Rundstreckenrennen in Dürnmerken war das mit dem Wind nämlich folgendermaßen. wir sehen also, Herzfrequenz hat einen Teil in der Formel zu sagen. Und wenn wir jetzt uns anschauen, ein System, was jetzt nicht verändert wird durch zu wenig Versorgung und sonst was, zu heiße Temperaturen, dann können wir sagen, wenn du 100 Watt fährst, hast du eine gewisse Herzfrequenz, wenn du 120 Watt fährst, hast du höhere Herzfrequenz, 140 Watt hast du noch höhere Herzfrequenz.
Das verstehe ich.
Und so weiter, genau. Tendenziell linearer Zusammenhang. Weil wir gesagt haben auch, je mehr Leistung, desto mehr Sauerstoffumsatz. Mhm. Also auch, je mehr Leistung, desto mehr Herzfrequenz.
Ja.
Jetzt ist aber so, dass du vielleicht ganz brav auf Swift dein Lit-Training gefahren bist. Ich weiß ja, das machst du sehr ungern, auf Swift mit Ergometer-Modus Lit-Training zu fahren.
Ich fahre ohne Erg-Modus.
Genau.
Ich fahre doch super gerne immer 4 Stunden Lit.
4 Stunden Lit auf dem Swift. Sag mal, theoretisch mit Ergometer-Modus.
Erg-Modus, ja komm.
Aber ja, aber jetzt mal plakativ gesagt, wir würden theoretisch
ohne
4 Stunden.
Ohne finde ich das eine der geilsten Einheiten. Habe ich hier sogar schon mal gesagt.
Guilty
nur nicht
Pleasure.
Nur nicht morgen.
Ja, ja.
Gar keinen Bock.
Verstehe ich. Also, 4 Stunden, 150 Watt, eine Leistung. Wir haben gerade gesagt, je mehr Leistung, desto mehr Herzfrequenz. Also sind wir bei der Leistung, ist konstant. Die ist ja nicht verändert. Theoretisch müssten wir sehen.
Gleiche Herzfrequenz.
4 Stunden lang.
Ja.
Und manchmal ist das nicht so.
Genau.
Und dann haben wir einen sogenannten Cardiac Drift. Denn
wir haben immer einen Cardiac Drift oder fast immer einen Cardiac Drift. Ich würde sagen, die wenigsten Einheiten beende ich, da gehe ich auf Training Peaks und da steht da 0,00%.
Du bist aber auch jemand, wo es auch vorkommt. Es gibt manche Athleten, die haben 0,08% bei sowas.
Es gibt auch Leute, die haben Minus. Das wäre auch gleich meine andere Frage.
Ja, ist auch was.
Da kannst du jetzt mal gleich gucken, ob du die beantworten kannst.
Kommt drauf an.
Kommt drauf an. Aber ich würde sagen, Cardiac Drift hast du, zumindest ich in meiner, oder bei den meisten Einheiten, die ich sehe, ist immer so ein bisschen Drift drin. Das ist irgendwas 1%, mal 2, mal 14.
Zum Teil auch daran, in der
dass ich scheiße bin, ich hab's verstanden.
Nein, es liegt in der Teil in der Berechnungsmethode von Training Peaks in dem Fall. Denn wenn wir jetzt oben da reinschauen, wir haben gerade gesagt, der Efficiency Factor teilt die Herzfrequenz mit und die Leistung. Jetzt beispielhaft ein Efficiency Factor von 1,0, sage ich jetzt einfach mal. Und da links neben steht der Power-to-Heart-Rate-Drift, der Cardiac Drift. Und der hat eine gewisse Prozentzahl. Und wenn diese Prozentzahl positiv ist, dann bedeutet das, in dieser gesamten 4-Stunden-Einheit teilt jetzt die Training Peaks-Einheit automatisch die ersten 2 Stunden mit den letzten 2 Stunden.
Mhm.
Berechnet die ersten 2 Stunden Efficiency Factor, meinetwegen 1,0, und die zweiten Efficiency Factor, den zweiten Teil, da bist du vielleicht bei 0,09, keine Ahnung. Und dann wird ein Cardiac Drift ausgegeben. Das heißt, hinten raus wird quasi deine Leistung und Herzfrequenz, in dem Fall der Efficiency Factor, würde jetzt geringer werden. Du hast einen positiven Cardiac Drift, deine Herzfrequenz steigt zunehmend an. Vielleicht fährst du am Anfang mit 120er Puls noch los und hinten raus hast du 135er Puls, dann hast du einen positiven Cardiac Drift. Was jetzt in der Berechnung meiner Meinung nach jetzt da ist, ist manchmal, was es einfließen lässt, natürlich hast du am Anfang eine etwas verfälschte Datei, weil du fährst mit einem 80er Puls vielleicht los oder 90 und das wird mit einbezogen werden. Das alleine sorgt dafür, dass du meistens immer am Anfang, also nimm mal
es kommt auf die Einheitenlänge an.
Ja, aber nimm mal die ersten 10, 15 Minuten raus aus der Einheit, wenn du dich eingependelt hast und schau das dann mal an, dann kannst du wirklich bei 0, manchmal sein.
Ja, du kannst sicherlich bei 0, manchmal sein, aber ich glaube, also wenn ich jetzt mal meine, ich habe gerade eben meine Trainingslagerfahrten mal angeklickt und auch die davor, also bei 0,0 bin ich eigentlich nie.
Ja, also du bist meistens bei den Positiven auf jeden Fall.
Ich glaube auch, um es nicht zu verkomplizieren, hier die Hauptfrage für die meisten Leute ist ja auch ein bisschen, was ist es und was ist es okay, wo kommt es her, wie viel ist okay, da gibt es ja allerhand Kennzahlen. Ich glaube, das ist erstmal wichtig, in dem Anwendungsbereich auch zu schauen, was bedeutet das denn eigentlich und was habe ich da vielleicht auch falsch gemacht, wenn er zu hoch ist?
Ja, also Cardiac Drift heißt letztendlich erstmal, wie gerade schon gesagt, dass diese Powerlinie, die bleibt gleich und die Herzfrequenz würde sukzessive ansteigen. So, das ist letztendlich Cardiac Drift gesagt. Ist es schlecht? Prinzipiell erstmal nicht. Wenn es immer wieder auftritt, mit eine gewisse Hürde übersteigt, die wir noch als okay annehmen, dann könnte man schon sagen, ja, schau mal, dass du vielleicht was anderes machst, weil sind das vielleicht relevante Informationen für dich, wo dein Körper dir zeigt gerade, dass irgendwas nicht im Gleichgewicht stimmt. Zum Beispiel ist eine Hürde, die noch vertretbar ist, ungefähr 5%. Also ein Cardiac Drift von 5%, gerade bei langen Einheiten, ist völlig in Ordnung, kann auch mal schnell passieren bei wärmeren Einheiten. Wenn ihr jetzt vor allem konstant fahrt, also wenn jetzt in der letzten halben Stunde eure 30-30er fahrt, bitte nicht wundern, das verfälscht einiges, sondern man muss sich schon die konstante Leistung anschauen. Und wo kommt es her? Deswegen habe ich vorhin diesen großen Bogen gemacht mit diesem Auftakt. Einer der Hauptfaktoren für sowas ist zum Beispiel auch Dehydrierung, Flüssigkeitshaushalt. Ihr müsst vorstellen, euer Körper besteht aus sehr, sehr viel Anteil Wasser. Euer Blut besteht aus sehr viel Anteil Wasser. Und wenn ihr sukzessive das Wasser verliert und nicht ausreichend auffüllt, dann wird euer Blut letztendlich, sagen wir mal, zähflüssiger. Und die Herzfrequenz muss für den gleichen Cardiac Output quasi jetzt ansteigen, damit diese klebrige, zähflüssigere Lösung jetzt bis zu der Muskulatur gelangt. Das ist natürlich ein bisschen polemisch ausgedrückt, keine Sorge, das ist nicht wie Race Cup, was in euren Adern gefließt, sondern es ist natürlich schon flüssig, aber es muss mehr gepumpt werden. Und das hat einen erhöhteren Stress auf euer System. Habe ich jetzt meine Trainingszone verlassen? Prinzipiell erst einmal nicht, wenn die Leistung fahrt und 200 Watt euer Lit-Training ist, 200 Watt euer Lit-Training, richtig. Aber was jetzt zum Beispiel Jonathan Wingo, finde ich ganz cool, et al., rausgefunden hat, da ging es um kardiovaskulären Drift, also Cardiac Drift, und die maximale Sauerstoffnahme bei Läufern und Radfahrern in der Hitze, also da, wo diese Dehydrierung auch stattfindet. Und haben sie verschiedene Trainingsprotokolle fahren lassen, dabei immer Sauerstoffnahme gemessen und VO2 Max auch gemessen, verschiedene Intensitäten nachher zwischendurch und halt den Cardiac Drift gemessen und gesagt, okay, VO2 und Herzfrequenz geht beidermaßen runter und was vor allem extrem runter geht, ist die VO2 Max. Das heißt, wir erhöhen quasi die Prozentausschöpfung unserer VO2 Max, weil unser absoluter Motor etwas geringer wird. Als wird euer Motor im Auto weniger effizienter funktionieren, weil kein Kühlwasser mehr da ist letztendlich. Ja. Und das ist dann schon irgendwo ein Einfluss eures Organismus, den man tendenziell versuchen kann zu vermeiden.
Also, erstes Takeaway, trinkt während eurer Fahrten.
Ja.
Und wenn der Cardiac Drift sehr hoch ist, dann ist es ein Indikator dafür, dass man sich vielleicht ein bisschen besser versorgen sollte, was Wasser angeht oder was Flüssigkeit angeht.
Ja.
Ist es auch was Rückschlüsse zulässt auf Kohlenhydratversorgung oder nicht?
Ja, auch unter anderem, also es geht dann, das wäre schwieriger, weil es geht in beide Richtungen. Es kann sein, dass entweder Cardiac Drift sich erhöht, also Herzfrequenz deutlich höher geht oder halt auch ein bisschen runterfällt das Ganze. Letzteres ist zum Beispiel zu begründen, wenn euer Typ 2a, 2x-Fasersystem die Fast-Twitch-Faser nutzt, dann haben die also meistens eine höhere Herzfrequenz, auch höhere Umsatzrate an Sauerstoff. Wenn das alles runtergefahren wird, weil ihr einfach sukzessive immer mehr ermüdet, dann kann es auch sein, dass euer Herzfrequenz so ein bisschen abriegelt und so ein bisschen runterfährt, weil ihr gar nicht in diesen High-Performance-Motor-Turbo-Bereich reinkommt.
Das ist aber wahrscheinlich eher sowas für, wenn ich es aufs Trainingslager blicke, nicht unbedingt innerhalb einer Einheit so ist extrem, sondern vielleicht am dritten Tag des Blocks.
Merkst du den Efficiency-Factor oder würde man einen wöchentlichen Cardiac Drift mal average rausrechnen, da wird es man sehen, genau. Aber auch bei ganz langen Trainingsanheiten. Also das ist nichts, was bei 2 Stunden Lit passiert, aber bei 4-5 Stunden kann das schon mal passieren, ja. Und Kohlenhydratversorgung, genau, also meistens eine Unterzuckerung sorgt auch für eine erhöhte Herzfrequenz. Relativ häufig gesehen. Also die größten Indikatoren sind wirklich Dehydrierung, also Flüssigkeitsmangel, oder halt weniger Kohlenhydrate versorgt, eine Unterzuckung oder eine Unterversorgung an Kohlenhydraten und dann hast du auch einen weniger effizienten Organismus.
Okay, ja, also das sind mal 2 Sachen, die man daraus ablesen kann. Du hast eben schon mal gesagt, 5% ist so ungefähr die Grenze, wo man sagt, ey, eine lange 4 Stunden Lit-Einheit sollte unter 5% Cardiac Drift sein.
Ja.
Wenn man jetzt, sagen, unter zu kontrollierenden oder normalen Bedingungen fährt, das heißt, man sollte so ein bisschen darauf schauen, dass dann die ersten 10 Minuten rausschneidet, wenn man eine Einheit sich anschaut. Man sollte schauen, dass man genug trinkt. Man sollte schauen, dass man genug Carbs zuführt. Man sollte sich vielleicht auch nicht zu warm anziehen, weil das die Schweißrate erhöht und dadurch halt wieder der Flüssigkeitsfluss halt da ist. Ja. Genau.
Muskuläre Effizienz könnte auch so ein bisschen deine Rolle spielen. Also wenn du irgendwann wirklich müde wirst, muskulär und nicht mehr sauber rund trittst und das einfach nur abgehackt ist, dann kann es auch sein, dass du da anfängst zu kompensieren und auch andere Muskelgruppen einsetzt in der Belastung, die vielleicht dann nicht so effizient wirken. Ich habe gerade parallel mal vorhin einmal, relativ spannend finde ich, aus unserer Diagnostikdatei einen Stufentest rausgesucht. Also die Leistung 0 Watt Ruhe, dann 95 Watt, 130, 165, 235 Watt, also 35 Watt Stufen und die Herzfrequenz gegen die VO2 gerechnet. Also letztendlich Sauerstoffumsatz pro Herzschlag.
Ja.
Ne? Und auch nochmal rauslesen können, das ist auch das, was in den Studien nochmal dargelegt wird. In dem Fall haben wir keinen Cardiac Drift, aber ich finde es sehr, sehr spannend, weil wir sehen erstmal, die größte Streuung der Herzfrequenz pro VO2 ist halt bei 95 Watt. Das ist so ein bisschen quasi wie so eine Art System-Overshoot. So drüber, drunter. Irgendwann pendelt sich das ein und wir sehen von, ich sag mal, der Stufe 130 bis 235 Watt eine konstante Linie. Also das sind Mittelwert nachher von 16,3 irgendwas. Also 16,3 letztendlich ist es dann VO2 in Milliliter pro Minute pro Herzfrequenz. 16,3 mit einer Standardabweichung, die ganzen Daten von 1,5. Also sehr, sehr gering. Das bedeutet letztendlich, der Wert bleibt stabil. Es bleibt stabil die Sauerstoffumsatzrate pro Herzschlag. Das nimmt beides zu im Stufentest. Beides wird höher. VO2 wird höher, Herzfrequenz wird höher. Aber unter normalen Bedingungen bleibt dieser Wert erstmal tendenziell konstant und stabil. Das driftet nur auseinander, wenn du halt super stark ermüdet bist, dich zu sehr zu schlecht versorgst und sonstiges. Du brauchst nicht erwarten, in einem HIIT-Training, in einem lockeren Training, was Stunde, anderthalb Stunden dauert, wenn du da Intervalle fährst, dann läuft das auch alles. Dann wird das auch gut miteinander funktionieren.
Aber da habe ich eine Frage. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein HIIT-Training fahre, sagen wir, ich versuche das möglichst zu standardisieren. Ich fahre mit 150 Watt zum Berg, fahre meine Intervalle und fahre mit 150 Watt zurück. Das ist bei dem zweiten Teil, und das ist tatsächlich bei mir immer so, ist
also ganz höher.
Viel höher. Also der Efficiency-Faktor ist viel beschissener als vorher. Andere Leute, die fitter sind als ich, haben das halt deutlich weniger.
Aber genau. Ist interessant, dieser Wert. Ich finde, es ist, du darfst jetzt nicht mit Athleten vergleichen, aber interindividuell, also du mit dir selbst, kannst du schon mal vergleichen, ob das in der Saison ein bisschen stabiler wird, ob du da hinten raus wieder schnell auf deine ursprungserholt Herzfrequenz kommst. Es ist am Anfang auf jeden Fall sowas wie Laktatabbau weiter, wenn du mit 12 Millimolars mit Intervall gehst, das dauert mal eine halbe Stunde, bis es alles wieder einpendelt. Und wenn dann immer noch die Herzfrequenz deutlich erhöht ist, dann hast du immer noch nachhaltig auch zum Teil zellulär geschrottete Prozesse, die irgendwo abgebaut werden.
Ich sehe das auf meinem Wahoo ganz fett, dass da ganz große Alarmstimmung ist nach jedem Mal, wenn ich irgendwelche EBs fahren muss.
Ja.
Oder Intermittent Exercise, also alles, was ich da machen muss, zeigt sich am Ende in dem Efficiency-Faktor bei mir.
Ja.
Ich fände es aber wirklich mal interessant, das zu tracken mit einem standardisierten Protokoll. Vielleicht nicht zu hart Intervalle,
ein
bisschen Intervalle fahren, sodass man das sieht und dann sieht man es irgendwann nicht mehr im Idealfall so nach einer Anpassung.
Ja.
Aber es wäre sicherlich mal eine interessante Studie, ob sich dieser Wert verändert.
Ich hatte es früher für mich immer, mein Papa war es sogar wirklich, wir haben früher so U15 Crit-Training, war bei uns Industriegebiet und dann haben wir zwischendurch ein paar Sprints zu fahren. Und dann hatte ich immer gefühlt, war ich in Shape, wenn meine Herzfrequenz super schnell wieder zurückkam, super schnell auf unter 140 runterkam, dachte ich mir so, oh mein Gott, ich bin soweit. Ja. Und doof ist das auch nicht, weil das ist auch zum Beispiel etwas, was Garmin zum Beispiel nutzt, wenn du läufst und dann halt die
Drop-Rate der Herzfrequenz.
Diese Drop-Rate der Herzfrequenz, genau. Das heißt dann, Entlastungsherzfrequenz? Nee, wie heißt das denn? Das hat einen Wert,
Es gibt
Parameter.
Da einen schlauen Namen für.
Genau, genau. Und es ist ja auch nicht verkehrt. Das ist letztendlich relativ rasch, relativ cool zu sehen, wie schnell erhole ich mich denn oder komme ich dann wieder auf ein Ausgangslevel. Wenn du sagst, Intervalle standardisiert, ist auch sehr interessant zu schauen, vielleicht Intermittent, Fatmax zum Beispiel auch.
Ja.
Wie steige ich an und wie schnell komme ich wieder, trotz Fatmax-Load, auf meinen Eingangswert?
Ja. Sicherlich auch was, wo ich immer ein Auge drauf habe, wenn ich fahre, so, okay, wie schnell komme ich wieder runter mit dem Puls, auch wie schnell geht der hoch. Ich hätte jetzt gesagt, wenn ich fitter bin, dann, wenn ich jetzt mal über eine Welle drüber drücke zum Beispiel, dann passiert mit der Herzfrequenz gar nicht so viel, wie wenn ich unfit bin.
Das kann aber gleichzeitig auch in so einen komplett chronisch degenerierten Zustand, kann das auch stattfinden.
Guck mich an und sag einen komplett chronisch degenerierten Zustand.
Alles klar. Wenn du so viel trainiert hast, dass da wirklich gar nichts mehr passiert, da kommen wir auch ganz schnell in diesen Bereich der Herzratenvariabilität, also wie schnell passt sich die Herzfrequenz auch auf unterschiedliche Belastungen an, und dann hast du auch, sagen wir mal, da funktioniert das Gaspedal nicht mehr.
Ja, da machen wir nochmal wann anders was zu.
Auf jeden Fall.
Das sonst würde sonst den Rahmen sprengen. Du bist der Master of Time gerade, was diese Podcast-Folgenlänge angeht. Zusammenfassend.
Ja.
Cardiac Drift. Wann sollte man da ein Auge drauf haben? Sollte man das bei jeder Einheit checken? Was möchtest du am Ende nochmal mitgeben, zusammenfassend?
Cardiac Drift, genau, beschreibt so ein bisschen das Zunehmen der Herzfrequenz bei tendenziell gleicher Leistungsabsolvierung. Das heißt, ihr analysiert bitte nur, wenn ihr auch tendenziell irgendwo gleich fahrt. Am Ende ein paar Sprints einzubauen, verändert den Wert immens übrigens. Dann ist ein, ich sag mal, eine Orientierung von ca. 5% Cardiac Drift, also eine Erhöhung der Herzfrequenz über die Dauer hinweg, ist noch in Ordnung bis 5%. Wenn es aber chronisch immer wieder passiert, kann man schon mal gucken, ob man vielleicht die Intensität etwas verringert. Oder vielleicht ein bisschen mehr Flüssigkeit zuführt oder halt Kohlenhydrate zuführt. Vielleicht kann es daran liegen. Wenn ihr ganz unsicher seid, Leistungsdiagnostik machen und bestimmen lassen, ob die Zonen noch stimmen, wie sie sind. Das ist für mich der Key Fact, was eigentlich jeder mit auf den Weg bekommen soll, der sein Training da analysieren möchte. Die Erklärung ist dann sowas wie gesagt, ne, Dehydrierung und vor allem halt dann auch, wenn Dehydrierung, dann auch starke Leistungseinbußen in der maximalen Leistungsfähigkeit. Ja. VO2max geht drastisch runter. Das heißt auch, euer Trainings ist dann irgendwo prozentual etwas intensiver. Haltet euch irgendwo zurück. Und ich finde gerade bei Intermittent-Belastungen, gerade ne, Intervalle oder auch Gravel, wo man halt sehr chaotisch fährt, kommt man schnell in diesen Bereich, dass man irgendwann die Herzfrequenz nicht mehr einpendeln kann. Und da muss man aber ehrlich zu sich sein, da hat man es einfach ein bisschen übertrieben.
Ja.
Nicht Wettkampf, das ist was anderes, aber im Training. Und das ist für mich das, was am ehesten da entscheidend ist.
Was ist die meistgestellte Frage, die du bekommst zum Thema Cardiac Drift?
Ja, was ist noch in Ordnung?
Was ist noch in Ordnung?
Ja, also dann ist halt wirklich dieses ganz plakativ so 5%, 4-5% ist noch in Ordnung. Wenn du 7-8 hast, das sind schon die Zeichen, okay. 7-8 habe ich wirklich, wenn ich.
Ich hatte so ein paar Mal 14 im Trainingslager.
Grau bin. Ja, 14 ist aber auch so ein bisschen, dass du.
Müssen wir jetzt nochmal checken, was da schiefgelaufen
ist.
Ja,
das am Anfang.
Auf der anderen Seite hatte ich bei unserer Cup vom Entorfahrt nur 3,82.
Das habe ich vorhin auch angeschaut, weil du meintest, dass dein Cardiac Drift so hoch war.
Ich hatte das Gefühl.
Ja, war es nicht.
War aber nicht. Alles in under control, ne, würde ich sagen.
Absolut. Es gab früher so eine ganz.
Nee, aber da war ich schon ein bisschen, da haben wir zu wenig Flaschen aufgefüllt.
Ja, haben wir. Das war richtig schlecht.
Das war wirklich einfach schlecht. Ich habe viel Carbs zugeführt, aber wenig Flaschen. Deswegen hatte ich so einen kleinen Drift, aber ich hätte jetzt gedacht, das wäre so eine Fahrt, wo richtig Alarm gewesen wäre.
Gar nicht. Du hast einen Drift von 0,06%. Ich habe andere Tools nochmal, die ich drüber lassen legen kann.
Andere Tools, oh.
Ja, das ist eine Standardabweichung von ungefähr 12 Schlägen pro Minute. Das ist auch relativ gering für das, was wir gefahren sind. Das passt schon ganz gut. Hinten raus wird es ein bisschen, ist interessant, die letzte Hälfte war es gleichmäßiger. Da haben wir erstmal weniger rumattackiert. Haben wir vorher auch nicht, aber da auf jeden Fall weniger.
In der
bis
letzten
auf das,
Hälfte haben wir weniger rumattackiert.
Ja, diese eine Ding da, diesen Peak habe ich auch hier drin, sage ich dir. Aber dann davor war es halt tendenziell konstanter. Bist du auch gleichmäßiger gefahren. Und eine Sache, die ich noch dazu bringen wollte, ist, früher gab es von, kennst du noch die SRM-Software, die SRM-Auswertungssoftware?
Boah, ich hatte mal einen 5er SRM, das habe ich aber nicht so lange genutzt, sondern okay. Mit Kabel und allem. Doch,
ja.
Ich habe sie noch mit den verschiedenen Farben auch.
Danke, das wollte ich nämlich sagen, das ist super genial. Ihr könnt das auch für euch mal so ein bisschen, leider nur ein bisschen bei TrainingPeaks nachbauen. Und zwar, soll ich den Service noch eben liefern, weil es ist nochmal interessant.
Wenn es interessant ist, dann hat das immer Platz in diesem Podcast.
Alles klar, super. Bei TrainingPeaks, das geht jetzt den Premium nur an die Premium-Nutzer, ihr könnt einmal runterscrollen und seht dann irgendwo einen Scatter-Plot, also einen Plot, den ihr selber bearbeiten könnt, wo ganz viele Punkte irgendwo zu sehen sind. Und diesen Plot könnt ihr selber bearbeiten, Scatter-Plot.
Boah, den kann man ja selber bearbeiten, das sehe ich auch gerade erst. Ich kann ja hier, boah, ist ja Wahnsinn.
Das wusstest du nicht?
Das wusste ich nicht.
Du kannst
jetzt mal Heartrate und Speed zu Heartrate und Power. Ist ja viel geiler.
Heartrate, ja klar, Heartrate Speed macht ja keinen Sinn.
Ich habe ja, das haben wir hier voreingestellt.
Ja. Stark.
Dafür habe ich dich als Coach, Lukas, als ich das angucke. Da muss ich meine eigene Einheit nicht mehr so viel.
Übrigens kannst du da auch als Einzige bei TrainingPeaks selber deine Moxie-Daten sehen. Sonst über nur WKO oder andere Software. Also, hier seht ihr einmal einen Scatterplot, also eine XY-Plot aus Herzfrequenz und Leistung. Seht also auch Mittelwert aller eurer gefahrenen oder gesamten verfahrenen Einheit. In dem Fall, was ihr jetzt gerade vor mir liegen habt, 156 Watt mit 131er Puls. Seht aber auch die Streuung der ganzen anderen Parameter, der einzelnen Punkte und eine Tendenz, in welche Richtung es geht. Was ihr jetzt machen könnt zum Beispiel ist, dass ihr verschiedene Abschnitte einmal markiert. Also ich habe jetzt eine Einheit von Lennart vom Freitag, das ist dann die, was ist die, nee, das ist eine 3,5-Stunden-Einheit. Und wenn man sich hier so einen Bergabschnitt markiert, wo er bergauf gefahren ist, dann kann man diese Selection, kriegt man rechts im Fenster angezeigt, da kann man jetzt Add drücken und dann macht man da einfach einen Berg hin und speichert das Ganze ab. Und wenn jetzt diese Berg-Lap, in dem Fall 22 Minuten, habe ich, markiert, bekommt ihr in einem Scatterplot nur die Punkte angezeigt, aber aufgepasst, also die Punkte blau angezeigt, die jetzt mit eurer Markierung Berg zusammenhängen. Also nur diese 22 Minuten, alle anderen werden ein bisschen ausgegraut. Wenn man jetzt also sich Mühe gibt und sagt, okay, ich möchte es mal in einem zeitlichen Verlauf mir anschauen, könnte man jetzt sagen, von 4-Stunden-Einheiten mache ich die erste, zweite, dritte, vierte Stunde eine Lap und gucke mir die einzelnen Stunden an und schaue mir diesen Scatterplot an zwischen Herzfrequenz und Leistung für die Stunde 1, 2, 3 und 4. Und das hatte früher SRM ganz cool gemacht, weil die haben auch diesen Scatterplot gebaut aus Herzfrequenz und Leistung und dann allerdings diese farblichen Abschnitte, diese zeitlichen Abschnitte, meinetwegen 1, 2, 3, 4 Stunden, mit unterschiedlichen Farben versehen. Das heißt, du konntest also sehen, je, ich sag jetzt mal ganz plakativ, ich weiß es nicht mehr, je von grün nach gelb, blau, rot, war dann die Einheit immer länger. Das heißt, du konntest die grünen Punkte sehen, du konntest die gelben Punkte sehen und hinten raus bei blau und rot wusstest du, okay, das sind die späten Einheiten, das sind die letzten zwei Stunden. Da konnte man nochmal sehen, wie verändert sich dieser Scatterplot aus Herzfrequenz und Leistung im Verlauf der Trainingseinheit, was ich mal sehr, sehr spannend finde.
Ja, das ist auf jeden Fall spannend und ich finde es auch mit den Moxie-Daten ist hier interessant.
Jetzt sieht er seine Moxie-Daten zum ersten Mal.
Ja, ja.
Da ist Leistung und Moxie auch sehr, sehr spannend und vor allem dann, genau, Leistung und Moxie spannend und dann halt auch verschiedene Abschnitte zu definieren. Ne? Also nimm den Berg, nimm mal ein Sweet-Spot-Intervall, guck dir nur die an. Leider, wie gesagt, gibt es die Rohdaten mal punktuell da angezeigt, aber keine Average-Daten von SMO2 oder in dem Fall dieser Markierung.
Das ist sensationell hier, hör mal.
Und ich glaube, Lennart ist gerade beschäftigt, der ist schon woanders.
Wir müssen den Podcast beenden jetzt hier.
Okay, dann, Leute, falls ihr Bock habt, klickt das gerne bei Training Peaks mit durch. Vielleicht nochmal der Hinweis, ich stelle es gerne nochmal drunter, weil ich gerade Premium gesagt habe. Ich glaube, dieser Code gilt noch.
Ja, da wo wir gerade über den BDR gerantet haben hier.
Stimmt, danke BDR.
Danke BDR für 20% Rabatt auf Training Peaks Premium. Der müsste, ja genau, hau den Code nochmal da drunter. Das müsste ja auch noch gelten für alle.
Ja, für eine Jahresmitgliedschaft ist das.
Und Lizenznehmer. Ja.
Genau, dann könnt ihr diese Plots halt selber erstellen, ansonsten leider nicht. Gilt für eine Jahresmitgliedschaft, also checkt mal aus, wenn ihr da Bock drauf habt. Kleiner Service, den ihr hier bekommt. Ja, und dann würde ich sagen, du bist am Montag in Ahrweiler am Start. Dann hoffe ich, dass ihr auch jetzt mal Bock bekommen habt, nochmal auf Ahrweiler. Und dann würde ich sagen, diskutieren wir nächstes Mal über die Zielausgangskurve. Ich bin gespannt.
Ich auch. Hofft einfach, dass es trocken bleibt. Viel Spaß bei der Planenrundfahrt.
Ja.
Eine letzte Werbung in eigener Sache, kommt nochmal oder schaut nochmal bei uns auf der Website vorbei, science.cc. Unter unseren Trainingsangeboten könnt ihr uns unterstützen, damit wir diesen Podcast auch weiter ausbauen können.
Wenn Lennart Werbung macht, dann darf ich das auch machen, nämlich checkt noch das aktuellste Video aus, was meiner Meinung nach jetzt dann gestern oder heute kommen wird. Es geht um Intervalle, die wir begleitet haben mit Laktat und ein bisschen Moxie, Hit-Decrease-Intervalle. Wir haben Christian Noll gequält. Er hat sich quälen lassen, war sehr interessant und bin gespannt, was er meint. Und noch eine Sache, schreibt uns echt gerne, falls ihr auch Ideen habt, Thema BDR. So was, wenn ihr wirklich komplett fundamentale Ideen habt, haut mal rüber, was kann man anders machen.
Wer Bock auch auf eine Taskforce hat zur Rettung des deutschen Radsports,
ja,
die wir ins Leben rufen, jetzt hiermit offiziell,
wir sammeln Ideen, Lennart. Wir sammeln erst Ideen.
Entweder den BDR zu supporten oder es auch ohne den BDR zu machen. Dann schreibt uns auch gerne am besten über Instagram. Jetzt machen wir einen Haken dran.
Ja, ich würde ganz gerne von euch wissen, wir machen einen Haken dran, aber ich würde gerne von euch wissen, für die, die jetzt noch nicht im Lizenzgame drin sind, weil wir sind etwas auch verblendet in unserer Sichtweise, weil wir vor 15 Jahren machen.
Maximal verblendet.
Schreibt uns mal, warum fahrt ihr vielleicht keine Rennen? Ist diese Gefahr und was wirklich eine Hürde? Was hält euch vielleicht davon ab? Also was wäre wünschenswert, dass man das alles anders aufstellt?
Gegenfrage, warum fahren wir eigentlich noch Rennen?
Das machen wir nächstes Mal.
Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Tschö.